Das ist ja auch wieder die Aufgabe, die Gastronomie hat, den Gästen immer wieder zu zeigen, guck mal, Klischees sind Klischees und Qualität ist Qualität. Guck mal, was möglich ist und entdecke die Möglichkeiten.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge und der ersten Folge in 2024 hier im SIP Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallo und frohes neues Jahr erst einmal an dieser Stelle.
Yes, Happy New Year. Weil es ist Wahnsinn, es ist einfach schon wieder ein Jahr umgegangen und wir möchten natürlich an den Traditionen festhalten. Und wie im letzten Jahr freuen wir uns riesig heute, dass wir euch die neuen Gastro-Trends präsentieren dürfen. Einmal komplett durch die ganze Hospitality durch, ne?
Ja, absolut, genau. Also wir haben uns, wie schon im letzten Jahr, Gedanken gemacht, was beschäftigt die Gastronomie aktuell, welche Themen werden noch stärker werden vielleicht in diesem Jahr, was können wir auch aus dem letzten Jahr an Impulsen und Ideen mitnehmen und haben das so ein bisschen mal zusammengetragen, zusammengekehrt, eingeordnet und haben mal so eine Handvoll von Themen für euch mitgebracht, die wir euch mal vorstellen möchten an dieser Stelle.
Und das Schöne ist, die meisten Themen passen eigentlich fast zu jedem. Also da kann sich jetzt jeder echt ordentlich was rauspicken. Und beim ersten Thema musste ich so lachen, als Jan-Peter das vorgeschlagen hat, weil ich mir dachte, was zur Hölle hat die Hospitality mit Programmieren zu tun? Kannst du uns aufklären?
Ja, also gute Webseiten sind natürlich das A und O, aber darum soll es jetzt nicht gehen an der Stelle, sondern wir haben das mal Open Source Gastronomie genannt. Und was meinen wir damit? Ja, es geht darum, dass eine Gastronomie, die ja in diesem Jahr, das denken wir zumindest, noch mehr darauf bedacht sein wird, müssen auch vor dem Hintergrund von gestiegenen Preisen, Konkurrenzdruck, da darf man sich nichts vormachen. Die Leute müssen ja genau schauen, wo sie ihr Geld ausgeben und ob sie in die Gastronomie gehen oder nicht. Und es wird sicherlich auch unter den Betrieben zu ein bisschen mehr Wettbewerb kommen. Da gehen wir ziemlich sicher davon aus. Es ist einfach so, die Situation. Halten wir es für eine sehr gute Idee, ein bisschen quelloffener zu arbeiten? Was meinen wir damit? Damit meinen wir, dass Betriebe einfach mal zeigen, mit wem sie eigentlich zusammenarbeiten. Also mit wem sie, welche Lebensmittelpartner sie haben, welche Lieferanten aus der Region sie nutzen. Aber auch sowas wie, zum Beispiel Einrichtungen, die Bekleidung, die verwendet wird, die Dienstkleidung. Warum ist das aus unserer Sicht wichtig?
Also ich finde persönlich einfach, dass es A, wahnsinnig viel Vertrauen schafft. Also gerade so, ich meine, wenn man jetzt mit lokalen Produzenten zusammenarbeitet, ne, dann kennen die ja die Leute, die in die Gastronomie kommen, in die Bar kommen, in den Club vielleicht sogar auch, mit Fans Drinks sind oder ja Zusätze sind, die man im Drink verwendet. Und das schafft einfach Vertrauen. Also wenn ich jetzt in meinem Fall zum Beispiel, ich kenne mich einfach gut mit Kaffeeröstereien aus. Und wenn ich dann sehe, hey, der Kaffee kommt von einer meiner Lieblingsröstereien, dann ist es ja eine Aussage. Dann weiß ich ja, okay, der Betrieb legt anscheinend besonders viel Wert auf hochwertigen Kaffee oder Kaffee von einem regionalen Produzenten. Und das kann ich ja genauso machen mit zum Beispiel einem coolen Designer. Oder wir haben zum Beispiel in München einen coolen Künstler, der immer wieder mit Gastronomen zusammenarbeitet. Dieses Design von dem ist unverwechselbar. Also das siehst du sofort, dass es dieser Künstler ist. Und Menschen, die sich halt für Kunst interessieren, finden das natürlich super. Also warum sowas nicht ein bisschen offener kommunizieren? Ich finde, das schafft sehr viel Vertrauen. Oder wie siehst du das?
Ja, absolut. Vertrauen ist ein ganz wichtiger Faktor. Also das ist ja wirklich dann zeigen, woher die Dinge kommen, die man verwendet. Aber auch Inspiration, ne? Also zum Beispiel, also ich meine, Gastronomie sollte sich auch dadurch durchaus zeichnen, dass man halt besonders coole, vielleicht noch nicht so bekannte Dinge benutzt, ne? Aus denen man dann wiederum dann auch dann durch die spezielle Techniken dann nochmal was anderes schafft, als das, was man vielleicht im privaten Bereich machen kann. Ja, und insofern ist es, ne, also auch natürlich, Gastronomie ist auch immer ein Ort, an dem die Menschen, Mensch, das ist ja ein tolles Geschirr, wo kommt das denn her? Oder was, wo kommt denn, wo, welcher Künstler hat denn dieses Bild eigentlich gemacht, was bei dir an der Wand ist? Und das kann man wirklich von bis machen, ne? Also wir haben mal hier so ein paar Beispiele für euch mitgebracht. Also zum Beispiel das Berliner Restaurant Happa. Das gibt's jetzt seit einem guten Jahr ungefähr. Das ist ein veganes Restaurant, ein ganz kleines Tageskonzept. Wir achten sehr, sehr auf Nachhaltigkeit und auch auf einen guten Zusammenhalt im Team. Und bei denen auf der Webseite zum Beispiel, also auf, das werden wir dann in den Link in die Shownotes packen, da wird zum Beispiel gezeigt, woher die Küchengeräte kommen. Ne? Also welche Küchengeräte die verwenden, aber auch woher zum Beispiel die Gewürze kommen von einem Unternehmen namens Conflict Food. Die beziehen ihre Gewürze aus Krisenregionen dieser Welt. Das ist ein ganz, ganz spannendes Konzept.
Ja, super interessant.
Na, und so geht das, wenn man sich mal durch die Seite, könnt ihr euch auch mal durchklicken dann. Da gibt es dann das gerettete Gemüse von zum Beispiel vom Lieferanten Querfeld aus Berlin, die halt Biogemüse, das normalerweise rausgeschmissen würde, weil es den bestimmten Normen nicht entspricht. Diese Culinary Misfits, wie die heißen, die verwenden die zum Beispiel, ne?
Ja, das gibt es ja im privaten Bereich auch, aber cool, dass es das für die Gastro auch gibt. Ne? Wusste ich zum Beispiel gar nicht.
Ja, Querfeld jetzt zum Beispiel, die sind mittlerweile echt sogar deutschlandweit. Die haben überall in Deutschland Mega. So Hubs, wo man sich das Biogemüse dann beziehen kann. Also sowohl als Privatperson als auch für die Gastro. Auch den Catering-Bereich. Und es ist natürlich auch allein jetzt für den Thema Wareneinsatz eine super, super spannende Geschichte. Da kann man eine ganze Menge an Inspiration sich rausziehen. Und Zappa ist absolut nicht das Einzige, die das machen. Wenn man zum Beispiel mal sich das Gasthaus Willems in Mainz anschaut, die haben eine ganz, ganz schöne Geschichte. Die haben nämlich auf ihrer Webseite eine Karte installiert.
Wo man genau sehen kann, ne? Wo die Sachen herkommen.
Genau, die haben so ein richtig so wie so ein Zirkelkreise um die Location drumherum, so Entfernungen eingetragen und ja, die Dinge kommen also alle aus wenigen Kilometern Entfernung vom Käse über das Fleisch, Wein, Spirituosen und die zeigen halt ihre ganzen Lieferanten, die sie in der Region haben und ich finde das insofern auch spannend, das ist einmal was Tolles für die Gäste, aber auch fürs Team. Der Betreiber hat das mal erzählt, Jan-Willem Appeltrat heißt er, schöne Grüße an der Stelle, der hat erzählt, dass es auch fürs Recruiting total spannend ist, weil es einfach mittlerweile eine Generation von Menschen in die Gastronomie hereinkommen, die auch genau wissen wollen, womit arbeiten wir hier eigentlich.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, du willst ja auch immer das richtige Personal anziehen, ne? Die richtigen Menschen anziehen und irgendwo musst du dich ja unterscheiden zu allen anderen. Also wenn alle jetzt immer alles gleich machen, wird es schwierig, cooles Personal zu finden und damit kannst du dich natürlich auch massiv abheben. Und gerade, was du mit dem Radius gesagt hast, da gibt es ja auch einen offiziellen Begriff für. Ne? Also es gibt ja diesen, weiß nicht genau, wie das heißt, aber also der Radius zum Beispiel sind 50 Kilometer und dann sind das sogenannte R50-Betriebe.
Ah ja. Mh.
Und das kann man immer kleiner setzen auch. Ne? Es gibt auch Betriebe, die machen das aus, keine Ahnung, 10 Kilometer Umkreis, was natürlich gar nicht mehr so einfach ist. Aber ich finde das mega cool, weil lokaler geht's nicht.
Ja, und das ist etwas, das muss man ja mal dazu sagen, das kann ja jeder Betrieb machen. Ne? Ganz egal, wo du bist, du kannst immer mit deinem Zirkel quasi Kreise ziehen und dann gucken, was gibt es bei mir in der Region an spannenden, tollen Produkten, ja, die ich nutzen kann. Und so ist jede Region ja auch sehr einzigartig. Also was in Nordostdeutschland passiert, ist was anderes als was in Südwestdeutschland passiert. Ist ja ganz logisch. Und so kann man halt, indem man das aber auch zeigt, was man nutzt und das auflistet, Gespräche auch führen mit den Gästen natürlich auch. Ne? Ist auch toll für Storytelling. Ne? Also warum nützen wir das? Und was? Es gibt Büffelmozzarella aus Schleswig-Holstein? Das ist ja krass. Wo kommt das denn bitte schön her? Und dann ist Gastronomie wieder etwas sehr Inspirierendes und hat dann auch wieder diese Vorreiterfunktion, die ja vielleicht der Handel in der Form zum Beispiel nicht machen kann. Man kann das aber auch extrem krass machen. Das macht das Nobelhart und Schmutzig, die ja immer schon sehr für krasse Aktionen bekannt gewesen sind. Die haben aktuell nämlich ein Video laufen im Fenster vor dem Restaurant auf der Friedrichstraße. Da zeigen sie ein Video vom Erdhof, das ist der Fleischlieferant, und da zeigen sie unter anderem, wie auf diesem Erdhof gearbeitet wird und auch wie geschlachtet wird, wie Tiere zerlegt werden, auseinandergenommen werden, wie sie ausgeweidet werden, wie gewurstet wird, wie Fleisch hergestellt wird. Das sind ja so Dinge, die man in der Gastronomie normalerweise nicht zu sehen bekommt, ne?
Ja, ich glaube auch, wo viele Menschen sich so ein bisschen auch wegducken, ne? Weil das ist der unangenehme Teil des Fleischkonsums. Ja, quite shocking, würde ich sagen. Ich muss auch sagen, ich hadere mit mir, wenn ich sowas sehe, weil ich mir denke, Mensch, wenn ich mir das nicht mal anschauen kann, sollte ich dann Fleisch essen?
Ja, ja klar.
Also darf man diskutieren.
Ja, und ich glaube, das ist ja genau das, was wir auch wollen. Ne? Und das Motto vom Nobelhart und Schmutzig war ja immer, fass dein Essen mal wieder an. In dem Fall haben sie es dann nochmal umgedreht auf, schau dein Essen mal wieder an. Hm. Und ich finde, das ist, hat eine extreme Ehrlichkeit, einfach sowas auch mal darzustellen. Das ist sicherlich auch ein bisschen, für manche vielleicht ein bisschen zu viel des Guten, das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber ja, das ist halt wirklich Open Source. Ne? Man legt wirklich offen, wie das Ganze funktioniert. Und die Gemeinschaft, das ist ja dieser Verein, der sich für ja mehr Netzwerken zwischen Erzeugerbetrieben und der Gastronomie und den Konsumenten einsetzt. Die haben eine ganz schöne Geschichte letztes Jahr ins Leben gerufen. Das nennt sich Esskulturwandel.
Mhm.
Und da geht es tatsächlich darum, ein Austauschprogramm aufzubauen, wo dann wirklich Azubis, junge Mitarbeitende aus den gastronomischen Betrieben dann mal zu den Erzeugerbetrieben hingehen, dort auch mal mitarbeiten oder dann die Leute von den Erzeugerbetrieben dann auch mal in die Gastronomie gehen. Einfach mal, ich weiß, man hört das so oft, ne? Das hast du bestimmt auch schon oft gehört, dass Leute in der Gastronomie sagen, ich weiß gar nicht genau, wo das herkommt und ich weiß auch gar nicht, wer das da, ich habe gar keinen Kontakt zu den Menschen. Und genau das herzustellen, ist, glaube ich, da an der Stelle dann wirklich ein sehr, sehr schöner Schlüssel.
Schöner Punkt, ja. Was ich aber ganz wichtig finde bei der ganzen Geschichte und also hier in München sehe ich das schon relativ häufig, würde ich sagen. Also häufig weiß ich jetzt nicht, ob man das sagen kann, dass Lieferanten in irgendeiner Form genannt werden. Allerdings ist das ganz häufig sehr lieblos gemacht. Also du hast dann auf der Getränkekarte neben den Getränken halt irgendwie stehen Wolfrasaft oder Cola oder sonst irgendwas, also das Logo.
Mhm.
Aber warum erzählt man nicht einfach der Geschichte dazu? Also ich meine, klar, ganz ehrlich, zu Cola brauchen wir keine Geschichte erzählen. Sorry to say. Mhm. Nicht böse gemeint, aber die kennt jeder. Aber wenn du coole Lieferanten hast, ne, so wie das Happa das macht, die packen nicht einfach das Logo in der Slideshow auf die Homepage. Das hätten die auch machen können. Nee, die erzählen noch eine Geschichte dazu und die erklären ihren Partner. Und ich wollte gerade Lieferant sagen, aber ich glaube, das ist der Punkt, was es eben nicht mehr ist. Es ist eben kein Lieferant mehr, es ist ein Partner. Und das ist das, was ich mir sowieso viel mehr wünsche. Wir sind keine Lieferanten und ihr seid nicht die Kunden, sondern wir sind gemeinsam Partner. Warum sage ich gerade wir? Weil ich ja auch Lieferant bin quasi. Und mich das total oft ärgert, wenn ich als Lieferant wahrgenommen werde, weil wir lösen am Ende des Tages Probleme.
Ja.
So, ne? Und deswegen, ich finde Partnerschaft ein viel schöneres Wort und ich finde, das zeigt zum Beispiel jetzt die Homepage von Happa total gut.
Ja, absolut.
Oder auch es ist eben nicht nur ein Logo, ne?
Absolut. Oder das Heilmann und Klee in Berlin, die machen das ja auch. Oder Paas zum Beispiel. Also wir werden euch ein paar Beispiele reinstecken.
Packen wir Beispiele rein.
Und genau, Partnerschaftlichkeit, das ist total wichtig, weil man natürlich auch, es geht ja darum, eine Kette, eine Genussschöpfungskette, eine Wertschöpfungskette total, irgendwie aufzubauen. Und da sind die Menschen, die Teil dessen sind, extrem wichtig. Also im Kaffeebereich, das wirst du sicherlich bestätigen können, gibt es das ja schon ein bisschen länger, dass man einfach mal schaut, wer sind, ne, dieses Sourcing, wer sind die Menschen, die diesen wahnsinnig handwerklichen Beruf auch tätigen, die dafür sorgen, dass wir dann ein gutes Kaffeeprodukt in die Tasse bekommen.
Ja, was mir noch einfällt, ein ganz spannendes Thema. Und zwar, wir hatten vorher auch so über die verschiedenen Partner in einem Betrieb gesprochen. Und du meintest so, ja, und die zeigen sogar, welchen Stuhl sie einkaufen und welches Shirt sie tragen. Das ist, glaube ich, etwas, was gar nicht oft gemacht wird. Und mir fällt gerade ein Kunde von uns ein, die heißen Spazio Arte. Also das ist eine Art, ich sag jetzt mal, Loft-Location mit Café und das kannst du dir mieten, wenn du irgendwie ein cooles Event machen willst. Und die haben sich zusammengetan, also er ist, glaube ich, Innenarchitekt, der Julian, und kommt aus einer Architektenfamilie und wollte schon immer irgendwie coole Sachen kombinieren. Und der hat zum Beispiel an allem, was in seinem Laden ist, eine Art Mini-Preisschild dran. Und du kannst alles, was da drin ist, kaufen. Mhm. Völlig egal. Die Kaffeemaschine, das Bild an der Wand, der Stuhl, auf dem du sitzt, die Pflanze, die neben dir steht, und das Deko-Objekt auf deinem Tisch und das Porzellan, aus dem du trinkst. Und das fand ich total cool, weil der verdient tatsächlich bei jedem Verkauf mit. Und ich dachte mir gerade so, hey, wenn du jetzt ein super designorientierter Betrieb bist, dann wird dir das sicherlich öfter passieren, dass Leute sagen, boah, das ist ja schön. Ne? Also bestes Beispiel, ich war vor kurzem in meinem Hotel, da habe ich die Kleiderbügel übelst abgefeiert. Ich fand diese Kleiderbügel, die waren vom Style her so fancy.
Hast du welche mitgenommen?
Nein, ich habe gefragt, was es für Kleiderbügel sind. Und Fun Fact, sie waren gar nicht teuer und ich habe sie mir einfach gekauft.
Es gibt ja auch so Hotels, in denen die Kleiderbügel so festgemacht sind, damit man sie sich nicht zocken kann. Ne?
Hast du das sie meinten, die werden übelst oft geklaut. Ja. Die werden richtig oft geklaut. Aber das ist so ein perfektes Beispiel. Ne? Wenn die jetzt sagen würden, hey, die kommen von unserem Partner XYZ, ich vermittle dir den Kontakt, dann könnten die einfach mal noch, weiß ich nicht, 5%, 10% Provision abcashen, ne? Eigentlich. Ja. Das macht eigentlich, glaube ich, kaum jemand. Also zumindest kenne ich sonst niemanden außer eben Spazio Arte.
Das ist eigentlich ganz cool. Dann wird sozusagen die Gastronomie zum Shop. Du, solange du dann nicht den Stuhl, auf dem wir gerade sitzen, dann dir uns wegziehst, weil du ihn kaufen möchtest. Aber grundsätzlich, das ist echt eine schöne Geschichte und ist auf jeden Fall nochmal eine Idee wert. Und gerade da geht es natürlich dann auch um Besonderheit, ne? Wieder, dass du wirklich Sachen hast, die andere vielleicht nicht haben. Und da, wie gesagt, wir packen euch eine Menge Links rein, dann könnt ihr euch mal ein bisschen anschauen, wie das andere machen. Diese Open Source Philosophie, die kann man aber fast noch ein ganzes Stück weiterspinnen. Das haben wir zum Beispiel gesehen bei der Familie Wiesner aus der Schweiz. Das ist eine große Gastronomiefamilie. Die haben echt eine ganze Menge an verschiedenen Betrieben. Und die haben eine Webseite, die heißt, URL, so und so weiter. Und dann steht da Lohnanfrage. Was hat es damit auf sich?
Ja, das ist tatsächlich ein super cooles Konzept. Du kannst im Endeffekt eintippen, quasi als was du arbeiten möchtest oder beziehungsweise auch einen Namen eines Mitarbeitenden. Drückst auf den Knopf und bekommst dann per E-Mail, soweit ich weiß jetzt, ne, das ist, glaube ich, jetzt neu, bekommst du die Information, wie viel diese Person verdient. Also 100% Lohntransparenz.
Genau, also es ist ja oft mal so eine Geschichte, was kann man in dem Betrieb tatsächlich an Gehalt bekommen und so. Und dann wird das immer diskutiert. Und das ist ja auch total krass teilweise, wenn dann unterschiedliche Gehälter bei gleichen Positionen dann auch teilweise. Ne? Sowas floriert ja.
Ja, der Klassiker.
Dann entstehen irgendwie Diskussionen und Neid und solche ganzen Geschichten. Und dort wird es halt transparent gemacht in der Form, dass ganz klar gesagt wird, das verdienst du. Die waren früher sogar noch einen Schritt transparenter. Da haben sie da sogar das Gehalt auf die Webseite gestellt. Da konnte man übrigens ziemlich mit den Ohren schlackern, was man in der Schweiz so für einen Service-Job zum Beispiel in der Gastronomie so bekommt. Nicht schlecht. Das haben sie jetzt leider ein Stück zurückgeschraubt. Das ist also quasi dann per Anfrage. Man muss eine Anfrage hinschicken, aber dann bekommt man halt dann auch entsprechend dann eine klare Aussage. Das ist das Gehalt, was es für diese Position mit dieser und jener Berufserfahrung und den Zertifikaten, die man mitbringt und so. dann bekommt. Und ja, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man auch da irgendwie Diskussionen, unnötigen Diskussionen, die abstellen kann, weil man halt einfach da auch für eine klare Geschichte steht. Ja, und so kann man das mit vielen Dingen machen.
Ich denke, am Ende des Tages läuft es ja auf Transparenz hinaus, ne? Also wie transparent kann und will ich sein? Und was bringt mir das? Und ich glaube, das bringt dir, also gerade in der Positionierung und ich als alter Pragmatiker, auch in Gesprächsdiskussionen mit Gästen, ne? Also warum kostet jetzt das Schnitzel so und so viel? Typische Diskussion hier bei uns in Bayern zumindest. Naja, sorry, das ist ein Bio-Strohschwein, was halt, keine Ahnung, auf wie vielen Quadratmetern lebt. Das geht nicht von gleichem Preis.
Ja.
So, take it or leave it.
Take,
ne? Also,
take it or leave it, absolut, ja.
Wenn du was Billiges willst, dann musst du halt woanders hingehen. Und ich glaube, das macht die Diskussion auf jeden Fall deutlich leichter. Ich glaube, Transparenz allgemein hilft, ne? Auch zum Thema Kostensteigerung, was du vorher angesprochen hast. Habt eure Zahlen parat.
Ja, absolut.
Ich merke immer wieder, wie uneducated unsere Gäste sind. Trotz der Tatsache, dass die alle gespürt haben, dass es teurer wird in den Supermärkten, trotz der Tatsache, dass ihr eigener Strom teurer wurde, haben die keine Ahnung, mit wie viel Preiserhöhungen die Gastronomie zu kämpfen hat. Und indem ihr eure Zahlen parat habt, könnt ihr eure Gäste relativ schnell in solchen, ich sag mal, unsinnigen Diskussionen schachmatt setzen.
Ja, schon. Es kommt natürlich mal drauf an, wie man das auch verpackt, ne? Also natürlich möchte niemand mit irgendwie trockenen Kalkulationen belangt werden, wenn er in die Gastronomie geht. Aber
nee,
vielleicht dann
nicht.
Doch, wenn jemand dann sagt, oh, das ist aber jetzt so, warum kostet das denn jetzt so und so viel? Wenn man dann natürlich eine Kalkulation vorlegen kann. Ich glaube, wir denken jetzt beide gerade an Uwe Ladwig. Schöne Grüße gehen raus.
Oh ja.
Der nicht müde wird zu betonen, wie wichtig es ist, dass man halt eine vernünftige Kalkulation aufsetzt und die auch dann entsprechend plausibel dann auch darstellen kann. Also das lohnt sich immer wieder, auf seinem bunten Instagram-Profil oder auf seiner Facebook-Seite vorbeizuschauen. Der gibt ja immer wieder tolle Impulse. Dann kann man auch zeigen, ja, der Preis setzt sich aus diesen und jenen Faktoren zusammen und wir schlagen da nicht einfach irgendwas wild auf oder machen da Pi mal Daumen. Das ist dann eben das Gegenteil von Open Source. Das ist dann eigentlich sehr enigmatisch und irgendwie auch kein Vertrauen schaffend. Was in Sachen Open Source Gastronomie der Oberknaller, den ich letztes Jahr gesehen habe, ist das Cambridge Public House in Paris. Die haben auf dem Barkonvent Berlin eine ganz tolle Präsentation gemacht, wie sie ihr Nachhaltigkeitskonzept aufbauen. Und man kann auf der Webseite, den Link geben wir euch natürlich auch, komplett sehen, wie sie arbeiten. Also sie zeigen, was sie an Umsätzen generieren, was sie mit diesen Umsätzen machen, also was sie benutzen, um wieder zu investieren.
Wow, krass.
Wie viel Geld sie davon nehmen, um zum Beispiel, die machen wirklich ein wahnsinnig komplexes Nachhaltigkeitsprogramm, die orientieren sich an den Nachhaltigkeitszielen der UN und haben dann da kleine, coole Maßnahmen daraus gegründet. Unter anderem einen Laufclub in Paris, übrigens in Zusammenarbeit mit Pernod Ricard, wo sie Geld sammeln und das geht dann an Schulen in Mexiko zum Beispiel, damit dort Lehrer eingestellt werden können oder damit Internet in die Schulen gebracht werden kann und so. Und das können sie natürlich alles nur machen, wenn sie Geld verdienen. Und wie viel Geld sie verdienen und was für ein Konzept dahinter steht, das haben die alles komplett offengelegt in so einer Präsentation, die man auf der Webseite ganz einfach abrufen kann. Echt abgefahren, echt cool.
Ja, das ist echt, glaube ich, die höchste Stufe dann der Transparenz und der Offenheit. Ich glaube, wir haben super viele Tipps und Tricks schon hier verraten jetzt zu dem Thema. Und bevor wir jetzt hier die komplette Gastronomie einmal auseinanderpflücken, würde ich sagen, wir springen mal weiter zu einem Thema. Ich glaube, dessen Ruf schlechter ist, als es eigentlich wirklich ist, oder? Was meinst du?
Ja, es geht um das Thema Convenience.
Und wir haben echt überlegt, ob wir das anders nennen sollen. Ob wir das irgendwie cooler, fancier, trendier, sexier nennen können. Und haben dann einfach beschlossen, nee, wir belassen es bei diesem Namen, den Trend, weil am Ende des Tages, was das Wort ja eigentlich nur meint, ist bequemer.
Genau. Und warum ist das wichtig? Natürlich, weil es ein Personalproblem gibt in der Branche im Gesamten.
Ein dezentes.
Genau. Weil es auch ein Kompetenzproblem, weiß nicht genau, was vielleicht nennen soll, aber auf jeden Fall, ne? Also es sind einfach für viele kleine Handgriffe und Schritte in der Gastronomie nötig. Und nicht immer ist jeder und jede Person so ausgebildet, um das alles selber zu machen. Es ist natürlich ein Zeitfaktor, der mit reinspielt. Es ist aber auch natürlich dann ein Kostenfaktor, der mit reinspielt. Und wir haben einfach mal überlegt, wir wollen dieses ganze Thema Convenience. Wir haben natürlich alle ein inneres Bild vor Augen dann gleich, ne? Eine Dose, die aufgezogen wird und das war's dann. Das ist natürlich
total,
nicht das
ja.
Richtige, sondern es gibt ja verschiedene Abstufungen und es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, dieses Thema Convenience in verschiedenen Bereichen der Gastronomie mal zu denken und zu nutzen.
Yes. Und ich fand es total spannend, was du rausgesucht hast. Ich weiß nämlich, ob ihr das wusstet, aber es gibt 5 Stufen von Convenience.
Ja,
also 5 quasi unterschiedliche Stufen oder 6 sogar. Und ja, 6, wenn man die Stufe 0 mitzählt. Und das finde ich total krass eigentlich, weil also immer wenn ich an Convenience denke, wie du es gerade gesagt hast, dann ist es so Maggi, Tütchen auf, Dose auf und so weiter und so fort. Aber das ist es gar nicht. Ne? Also von, ich sag mal, Stufe 0 unbehandelt, also sprich der Rohzustand, also sprich Convenience-Grad eher null, also gar nichts, bis hin zu Stufe 5 verzehrfertig, gibt es total viele Zwischenschritte.
Ja, und behandelt, denken wir an so rohe Kartoffeln, irgendwie noch, wo noch die Erde dran klebt, was ja auch sehr schön ist, ne? Und das kann auch, ja, wie gesagt, voll. Wir wollen ja nicht sagen, ihr müsst jetzt nur das eine machen und nur das andere machen. Wir sagen gar nicht, was ihr in Sachen müsst, sondern wir wollen ja nur Ideen geben, aber dass es da viele kleine Details gibt, ne? Also es gibt unbehandelte Geschichten, es gibt Sachen, die quasi schon zerlegt oder geputzt sind, ne? Das sind da Fleisch zum Beispiel oder Gemüse, die dann quasi dann in der Küche dann vorbereitet werden müssen und dann gewürzt, paniert, mariniert, wie auch immer, ne? Wie dann weiterverarbeitet werden.
Ja, total. Also ich glaube, am Ende des Tages muss man sich doch auch irgendwie fragen, hey, wo ist denn eigentlich der Mehrwert für meinen Gast, oder? Mhm. Und wenn ich jetzt mir vorstelle als Gast, ich sitze in einem Restaurant, dann hat es für mich jetzt nicht zwingend einen Mehrwert, wenn du die Kartoffel für mich geschält hast. Zumindest Grüße gehen raus an meine Mutti, die immer gesagt hat, hier TK-Gemüse ist auch gesund. Also weißt du, wie ich meine? Also TK-Gemüse fällt noch gefühlt blanchiert und eingefroren. Was jetzt nicht bedeutet, dass man noch TK-Gemüse verkochen soll, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn ich jetzt einen Rahmspinat bekomme, der quasi aus einem blanchierten, eingefrorenen Spinat gemacht wurde oder aus einem frischen, ich weiß gar nicht, ob das für einen Gast so einen großen Mehrwert hat. Was aber auf jeden Fall einen Mehrwert hat, ist ein gut gemachtes Dessert. Versus ein Dessert aus dem Päckchen, was ich einfach nur einmal, sag ich mal, umstülpe, ne, auf den Teller drauf und tada, ist es fertig. Mhm. Also ich glaube schon, dass das einen Unterschied macht und ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, auf jeden Fall, aber es ist natürlich auch sehr konzeptabhängig, ne? Also wirklich so ein Restaurant, das wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr handwerklich arbeitet und das auch irgendwie auch ins Zentrum seines Konzepts stellt, ist was anderes als vielleicht eine Gemeinschaftsverpflegung oder so, wo es vielleicht schneller gehen muss, wobei auch da natürlich auch ein Wert, also es kommt wirklich darauf an, auf das Konzept und auch auf das, was man machen kann. Wir wollten an dieser Stelle auch erstmal nur zeigen, dass es verschiedene Sachen gibt. Also es gibt küchenfertig, garfertig, aufbereitfertig, regenerierfertig, verzehrfertig. Das sind also einfach mal so unterschiedliche Grade des Ressourcens sozusagen, des Zubereitungsprozesses zum Partner, / Lieferanten. Und da kann man sich einfach in der Richtung auch mal ein bisschen schlau machen, sollte man auch mal tun und gucken, wo ist zum Beispiel jetzt für mich wirklich ein Ansatzpunkt, wo ich sage, okay, bei diesem Produkt lege ich Wert darauf, dass ich alles selbst mache. Bei diesem Teil ist es vielleicht ganz gut, wenn ich da irgendwie eine Stufe weiter nach oben gehe. Gibt es vielleicht sogar Sachen, wo ich sage, okay, das kann ich komplett so übernehmen. Das ist wirklich dann Konzept und auch geschmacksabhängig.
Ja, genau. Und ich glaube, man muss einfach echt wirklich gut aufpassen, weil ich finde, der Trend, man merkt es schon, geht schon stark in Richtung Convenience-Produkte. Und man muss da wirklich aufpassen, dass man den Gast nicht verärgert. Ne? Weil am Ende des Tages, ich komme nicht zu euch wegen Nahrungsaufnahme. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was man vor allem in diesem Jahr jetzt beachten muss. Man muss genauer hingucken, warum der Gast zu einem kommt. In den wenigsten Fällen ist es nur Nahrungsaufnahme, also dass ich nur irgendwas in meinen Körper stopfe und schnell wieder weiterrenne. Das ist in manchen Betrieben so, aber sicherlich nicht bei den meisten. Und wenn ich aber mich dann auf diese Stufe begebe und fast ausschließlich mit Convenience-Produkten koche, dann wird es, glaube ich, schwierig, dem Gast zu verklickern, dass es hier einen Mehrwert gibt.
Ja, das ist ja genau das Ding, was wir am Anfang auch schon beim ersten Thema gesagt haben, ne? Open Source. Menschen werden mehr denn je jetzt in die Gastronomie gehen, weil sie sagen, hier bekomme ich etwas Besonderes, was ich in so einer Form nicht sonst bekomme oder was ich mir vielleicht auch selber in der Form nicht selber so zubereiten könnte zum Beispiel. Ne? Deswegen, es kommt das wirklich sehr, sehr darauf an, dass man sich das im Detail genau anschaut, aber natürlich vor dem Hintergrund vielleicht knapper personeller Ressourcen, ne? und ja, diesen ganzen Zwängen, die Branche hat, ist es umso wichtiger, dass man sich diese verschiedenen Stufen einfach mal genau anguckt. Aber du hast gerade ein sehr schönes Stichwort gesagt, nämlich Ärger. Und da sind wir bei einem, dann möchte ich dir als Kaffee-Expertin mal eine kleine Anekdote erzählen. Ich war nämlich neulich in einem Café und es ist ein sehr schönes Café. Ich nenne jetzt den Namen nicht, weil ich ja mich ein bisschen geärgert habe. Aber das Problem war, ich wollte was zum Mittagessen bestellen und gibt ein tolles Mittagsangebot. Es war aber nur eine Person da und die haben so eine Porno-Siebträgermaschine da stehen. Und vor mir waren noch so ein, zwei Personen noch in der Schlange. Und ja, es hat einfach mit der Kaffeezubereitung so hart lange gedauert, dass ich irgendwann auf die Uhr geschaut habe, gedacht habe, also wenn ich jetzt das noch in Ruhe essen will, dann werde ich kommen, ist der nächste Termin schon knapp. Habe mich dann für was zum Mitnehmen entschieden und war aber eigentlich dann nicht so richtig happy, muss ich sagen, weil
kann ich verstehen.
Ich dann gedacht habe, ja gut, also die anderen Leute haben jetzt vor mir tollen Kaffee, aber es hat einfach wahnsinnig lange gedauert und deswegen meine Frage an dich, liebe Kaffee-Expertin, so schön so ein Siebträger-Kaffee ist, ne, gibt es da nicht auch vielleicht mittlerweile irgendwie Lösungen, das Ganze ein bisschen convenienter, sprich auch ein bisschen schneller zu gestalten?
Absolut. Also das ist ein Thema, was wir tatsächlich seit, ich würde mal sagen, seit 2 Jahren auf dem Markt merken. Aber dieses Jahr ist es wirklich krass. Also letztes Jahr hat es schon angefangen, würde ich sagen, also so Mitte 2023. Mhm. Ich glaube, damit hat auch ein bisschen Corona zu tun. Und da muss man vielleicht ein bisschen früher anfangen, als wir jetzt vielleicht eigentlich einsteigen wollten. Aber am Ende des Tages regelt der Markt ja die Nachfrage und umgekehrt. Ne? Also es ist ja immer so ein bisschen ein Zusammenspiel. Und das Spannende ist, dass durch die Corona-Zeit, dass die Gastronomie geschlossen war, haben die Leute zu Hause sehr viel in Siebträgermaschinen investiert. Mhm. Weil die gemerkt haben, oh Mensch, jetzt bin ich ja viel mehr zu Hause, jetzt bleibe ich auch anscheinend mehr zu Hause, der Chef will uns gar nicht wiedersehen. Der Kaffee zu Hause ist aber eine Katastrophe. Also haben die in bessere Kaffeemaschinen investiert. Jetzt haben die natürlich einen allgemein höheren Anspruch. Jetzt kommen die wieder zurück in die Gastronomie nach Corona und sagen so, also das hier aus dem Vollautomaten, aus dem alten, greiseligen, das mag ich jetzt nicht mehr trinken. Ne? Und das merken natürlich die Gastronomen dann mit der Zeit auch. Und was wir schon gemerkt haben mit der Zeit, dass die Leute immer mehr zu uns kamen, also die Gastronomen, Hoteliers, Bäckereien, und gesagt haben, wir hätten eigentlich gerne ein Siebträgerergebnis, können es aber nicht. Weil kein Personal, was du angesprochen hast, keine Zeit, was du angesprochen hast, wenig Wissen etc. pp. Und was jetzt der Markt auf jeden Fall immer mehr bringt, sind Kombivarianten. Ich sage jetzt bewusst Kombivarianten, weil man das Problem von zwei Seiten angehen kann. Man kann auf der einen Seite sagen, hey, ich bleibe beim Vollautomaten, aber sorge dafür, dass das Barista-Ergebnis besser wird. Oder ich gehe auf einen Siebträger und automatisiere da außenrum oder automatisiere das Gerät selbst. So, man kann sich der Sache von zwei Richtungen sozusagen annähern. Mhm. Und in beide Richtungen tatsächlich merken wir auch Innovationen und auch starke Nachfrage. Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres merkt man wirklich starke Nachfrage, ja.
Okay, also sind das so Hybridgeräte?
Ja, das kommt ein bisschen auf den Hersteller an.
Mhm. Okay.
Na, es gibt Hersteller, die bauen schon ganz bewusst Hybridgeräte. Da bin ich nicht so ein mega Fan davon. Mhm. Weil ich finde, A, man sollte seine Zielgruppe nicht wirklich veräppeln. Also, na, wenn ich so tue, als könnte ich es und kann es aber eigentlich nicht. Da bin ich nicht so ein Fan von, bin ich ganz ehrlich. Lasse ich aber auch gerne andere Meinungen gelten. Plus, was wir festgestellt haben, dass die Hybridgeräte in der Regel von der Qualität nicht das bieten, was ja eigentlich das Ziel der ganzen Sache ist, nämlich ein wirklich gutes Ergebnis. Mhm. Die meisten Hybridmaschinen machen einfach tendenziell eher eine Vollautomatenqualität. Und das ist nicht Sinn und Zweck. Also ich will ja die Siebträgerqualität. Nur wie komme ich dahin? Es gibt zwei Richtungen, die ich super spannend finde. Einmal ein Vollautomat, der mit einer, sag ich mal, automatischen Qualitätssicherung dafür sorgt, dass eben das Wissen, was wir nicht haben, im Bereich Qualitätsmanagement eben ersetzt wird. Und die Milch wird aber wie bei einem Siebträger geschäumt. Also nicht automatisch aus der Maschine raus, sondern in einem Milchkännchen mit einer Art automatischen Dampfpflanze aber. Mhm. Also sprich, der Barista könnte auch manuell schäumen an dem Vollautomaten.
Oder er könnte mal Mittagessen zubereiten in der Zeit.
Oder er könnte dann Mittagessen zubereiten.
Das finde ich sehr gut, okay.
Und gießt es aber dann, und das nennt sich Two-Step, in Australien, Asien und Amerika ist das ein total Riesenthema, also vor allem Asien und Amerika, das sogenannte Two-Step-Prinzip. Also sprich, man definiert, ich glaube, der Kaffeeverband war es sogar, ab wann darf man das Wort Barista verwenden? Und Barista ist immer, wenn du zwei Sachen zusammenschüttest.
Ah, okay.
Also sprich, die Maschine macht den Espresso und ich kipp den geschäumten Milchschaum rein. Und das ist das Schöne, weil ich halt mit so einem Vollautomaten, ich brauche nicht so viel Platz. Es ist deutlich bequemer. Ich brauche keinen, der die Qualität nachregelt, weil das macht die Maschine selbst. Und das ist echt ein Pain, das Thema. Aber ich habe trotzdem diese mega Milchschaumqualität und ich kann das schön eingießen. Und schön eingießen lernt man relativ schnell. Na, Herzchen gießen geht schnell. Mhm. Aber es schmeckt halt eben auch noch gut.
Okay.
Und die zweite Variante ist, wenn man sagt, nee, und das ist ja auch mal so ein Punkt, wir wollen ja aber auch Design. Ne? Design ist ja auch ein Riesenthema. Vor allem in so fancy Läden. Da soll schon Siebträger rein. Ne? Also die Leute wollen dann schon von der Optik, ja, ja. Und dann gehen...
Ja, macht ja auch was her, absolut. Ja, klar.
Ja, total. Und ich meine, brauchen wir nicht reden. Wenn ich irgendwo vorbeigehe, da gucke ich in den Laden und gucke mir an, was steht da für eine Maschine. Und wenn ich da so einen alten Vollautomaten sehe, von dem ich weiß, dass der da wahrscheinlich schon 15 Jahre steht, dreimal kannst du raten, ob ich da reingehe und mir einen Kaffee kaufe. Ja, safe nicht. Deswegen, so ein Siebträger macht schon was aus. Was ich ganz cool finde, ist, wenn du um den Siebträger rum automatisierst. Also nicht das Gerät selbst, sondern Tools außenrum baust. Also einen automatischen Milchschäumer oder einen automatischen Temper. Also alle Sachen, die einfach Fehlerquellen rausnehmen, ohne in das Gerät selbst einzugreifen.
Ah, okay, ja.
Genau, das ist eigentlich so mein Favorit aktuell.
Okay, jetzt sind wir schon ziemlich in Nerd-Talk gelandet, aber ich glaube, es
ja,
ist...
Ja, übelster Nerd-Talk.
Nee, aber, ich meine, gerade diese Kaffeezubereitung, das können alle, das sind ja nicht nur Cafés, das ist ja auch in Restaurants, in Bars, in Mischkonzepten.
Ja, überall
wird auf guten Kaffee gelegt, aber es ist natürlich schon auch ein extremer Zeitfaktor und gerade dann, wenn die Prozesse sowieso schon irgendwie sehr engmaschig und wie gesagt mit wenig Leuten gemacht werden müssen, macht es durchaus Sinn, sich dahingehend nochmal Gedanken zu machen. Und ihr habt sicherlich gehört, ne, also mit Kathi habt ihr da auf jeden Fall eine absolute Expertin, die euch dann nochmal ganz im Detail dann nochmal abholen kann. Wir haben das ja auch letzten Jahr im Bereich Bar gehabt, ne, mit der Terra Bar, mit den Jungs,
ja,
mit denen wir gesprochen haben.
Voll.
Wie cool machen die das? Ne? Wir sind ja vor kurzem auch mal dann beide zusammen da zu Gast gewesen und ja, erzähl doch mal, wie das bei der Terra Bar funktioniert. Für die, die den Podcast noch nicht gehört haben.
Ja, dann aber schnell nachhören. Und zwar geht es ums Thema Batching. Also eigentlich auch etwas, was wir von Markus, ne, einem der Owner, erfahren haben, eigentlich auch schon lange existiert in der Barszene, also dass man gewisse Sachen halt batcht. Mhm. Aber ich glaube, es ist so konsequent, wie es jetzt bei der Terra Bar gemacht wird oder auch jetzt langsam und langsam in anderen Bars, wurde das noch nie gemacht. Es geht ganz konkret darum, dass gewisse Drinks komplett gebatcht werden, also wirklich komplett vorbereitet und dann noch veredelt werden.
Ja,
ja, das funktioniert nicht mit jedem Drink, aber mit deutlich mehr, als man denkt.
Ja, absolut. Ne? Also du mischst die Zutaten vorher zusammen und kannst die dann nochmal mit einer frischen Zutat dann finalisieren sozusagen und sparst natürlich dann extrem viel Zeit, die du dann für andere Dinge hast, also für die Konversation mit dem Gast, für ja was auch immer. Ne? Das ist natürlich auch spannend dann auch für Konzepte, die vielleicht gar nicht so sehr jetzt klassische Cocktailbar sind. Es wird sicherlich auch Cocktailbars geben, die sagen, nee, also bei uns muss auf jeden Fall Hardcore geshakt werden, das ist ein Teil des Erlebnisses. Das ist auch total cool dann. Ne? Aber es gibt halt auch Konzepte, wo vielleicht ein anderer Fokus gelegt wird. Also ich war zum Beispiel vor kurzem in Berlo in Charlottenburg neu eröffnet. Es ist ein Brewpub, sehr schön. Schönes Konzept, natürlich sehr bierlastig, Craft Beer haben die, aber die haben auch Biercocktails. Das ist also sowieso erstmal ein total spannendes Thema, weil das irgendwie wirklich ein sehr, sehr zartes, kleines Pflänzchen immer noch ist. Cocktails mit Bier kommen nicht so häufig vor. Die machen das wirklich klasse, weil sie haben mit dem Arndt Heißen wirklich ein sehr, sehr renommierter Bartender, der hat für sie auf Basis von verschiedenen Aromenprofilen, die die Biere haben, Cocktail-Batches vorbereitet mit ganz erlesenen Zutaten, wie das immer bei Arndt der Fall ist. Schöne Grüße. Und die können dann vor Ort mit dem Bier zusammengebracht werden. Also da muss jetzt gar kein professioneller Bartender vor Ort sein, sondern dann können die Leute, die ansonsten Biertender sind, haha, witzig, wirklich dann diesen Batch, den gekühlten Batch nehmen, füllen das Ganze mit dem Bier auf und haben echt einen. Ich habe die Drinks natürlich auch alle probiert. Das ist ja selbstverständlich. Ich muss sagen, ist echt.
Du armer
Mensch. Absolut tolle.
Sowas Unangenehmes.
Absolut tolle Qualität. Und ja, es zeigt einfach nur, dass auch durch diese, nennen wir es ruhig Convenience, ne, also als Bequemlichkeit oder ne, Vorstufenproduktion, auch dann Produkte möglich sind, die ansonsten vielleicht an der Stelle nicht so möglich wären. Und insofern nehmt das einfach mal als Impuls mit, geht mal ein bisschen in diese Thematik rein. Meldet euch auch gerne bei uns, wenn ihr noch ein bisschen mehr dazu wissen wollt. Insofern ist diese ganze Geschichte mit dem Convenience vielleicht doch etwas, was man sich einfach mal ein bisschen anschauen sollte.
Also ich denke, was vor allem dabei wichtig ist, einfach den Fokus nicht zu verlieren. Was ist meiner Zielgruppe in meinem Laden, bei meinem Konzept wichtig?
Ja.
Und wenn das eine Bar ist, die High-End-Drinks anbietet, natürlich wird es dann schwierig. Dann kann man zwar ein bisschen was batchen, keine Ahnung, irgendwelche Früchte einlegen oder was weiß ich, ne, was hat, wo auch der Vorteil einfach dann auch da ist. Aber ich sag mal, da kann ich jetzt nicht alles vorbereiten. Das geht einfach nicht. Aber in zum Beispiel ne, Cold Soul Sommerbar, die arbeiten ja mit so Zapfhähnen. Also die haben die Drinks quasi in so, ja, ich will jetzt nicht sagen in Kanistern, weil das klingt jetzt irgendwie ein bisschen unsexy, aber du weißt, so, was ich meine. Ja, ne? Also, und oben ist ein Zapfhahn. Und da gibt's sogar ein Konzept aus München, ich glaube, das heißt Nyko oder so, also das ist ein Hersteller. Die haben Espresso-Martini-Rezept aus dem Zapfhahn, was dann wie so ein kleines Guinness-Bier rausgezapft wird.
Ja.
Ey, das siehst du bei uns in fast jedem größeren Betrieb, weil das einfach so life-saving ist. Und wenn die Rezeptur richtig gut ist, dann ist doch die Frage, ist meinem Gast damit nicht geholfen, wenn das lecker ist?
Ja, absolut. Also ich denke auf jeden Fall, das ist eine total schöne Option und sollte man sich mal genauer angucken. Und vielleicht gibt es ja die eine oder andere Möglichkeit, das auch für den eigenen Betrieb im Dienste der Wirtschaftlichkeit und des Gästeerlebnisses so etwas zu nutzen. Und wo wir jetzt schon bei den Bars sind, würde ich sagen, springen wir doch mal in den dritten Trend hinein. Was denkst du?
Yes. Eine Sache, wo ich mir dachte, was zur Hölle ist das?
Ja.
Als alter Münchner, das gibt's bei uns nicht. Und zwar geht's darum, dass man Musik in Bars hört.
Ah, ja.
Habe ich erst nicht verstanden.
Ja klar, in Bars läuft eigentlich fast immer Musik, aber meistens sehr im Hintergrund und meistens auch mit einer Akustik, die so, naja,
geht so, ist.
Genau. Wer von euch hat schon mal von Kissers gehört? Jetzt könnt ihr natürlich nicht antworten, aber ich nehme mal an, noch nicht so viele Kissers, Jazz-Kissers, das sind japanische Bars, Musikkneipen, die es schon seit fast 100 Jahren gibt, aber nach dem Zweiten Weltkrieg besonders groß geworden sind, in den Schallplatten liefen, die waren nach dem Krieg extrem teuer, vor allem wenn es Importplatten waren. Und das vor allen Dingen mit ganz, ganz tollem Soundsystem, also wirklich richtig guten Anlagen, dass es wirklich eine extrem gute Klangqualität ist. So, was hat jetzt so ein altes Konzept mit den Trends 2024 zu tun? Ganz einfach, es gibt solche Listening-Bars jetzt vermehrt auch in Deutschland. Und das ist echt eine schöne, schöne Entwicklung.
Es dreht sich alles um. Also du gehst nicht zum Trinken in der Bar, sondern gehst zum Musik hören und Trinken in der Bar.
Genau, absolut richtig.
Und ich habe schon gehört, es gibt auch Läden, da wirst du rausgeworfen, wenn du quatscht.
Ja, das hat der Betreiber von einer Bar mit ein bisschen Augenzwinkern. Das ist das Rhinoceros hier in Berlin. Die machen das sogar schon seit mehreren Jahren. Die sind ein absoluter Pionier in dem Bereich hier in Berlin. Erzählt, dass wenn es dann zu laut wird, dann da ist halt auch eine Kiezbar, ne? Da treffen sich die Leute auch einfach, um ein Bier zu trinken oder einen Cocktail zu trinken. Das ist dann schon okay. Aber sie haben so Listening-Abende, wo sie wirklich von ihrem wahnsinnig tollen Soundsystem. Das ist so ein altes, aus so einem alten Kino genommenes, alten Boxen und Hörner, so, die man eigentlich heute sonst gar nicht mehr bekommt, ne? Die haben die halt, ja, das sind, die,
okay.
Also, ganz kurzer Flashback nochmal. Früher in Kinos in den 50er Jahren, 60er Jahren in den USA hatten die alle krass geile Anlagen, so als richtig gute alte Boxen, so, mit trockener, mittiger, wunderbarer Klang, so. Und jetzt ist alles digitalisiert heutzutage und so, und die gibt es einfach nicht mehr, die werden nicht mehr in den Kinos eingesetzt und die sind aber von Liebhabern mal gekauft worden und teilweise halt dann auch in, werden die weltweit in diesen Listening Bars verwendet. So unter anderem halt auch zum Beispiel im Rhinoceros oder auch im, wir packen auch noch ein paar Links in die Shownotes und auf den verschiedenen anderen Konzepten, die diese Dinger nutzen. Und du hast einfach einen wunderschönen Klang, dass du automatisch schon gleich viel andächtiger der Musik lauschst. Und dann gibt es halt auch so spezielle Abende, wo dann wirklich sogar dann der Kühlschrank ausgemacht wird, der dann im Hintergrund noch ein bisschen summt, damit dann, dann wirklich dann volle Konzentration auf die Akustik hatten, auf die Platten, die da laufen. Und
ey, wenn das nicht nerdy ist, ne, brauchen wir nicht von mir reden.
Das ist absolut nerdy.
Oh. Aber ja, scheint zu funktionieren in Berlin zumindest. Aber ihr habt ja nicht nur einen Store davon.
Genau, also Rhinoceros ist so ein Vorläufer. Jetzt gibt es die Bar Nero, das ist von Betreibern eines Tonstudios, was direkt nebenan ist. Und die haben wirklich diese Bar auch selber wie so ein Tonstudio aufgebaut. Also es ist nicht so ein viereckiger Raum, sondern die Wände sind alle so gemacht, dass quasi der Schall sich nicht irgendwie reflektieren kann. Wahnsinnig viel Know-how da reingesteckt. Und du sitzt da einfach drin. Es gibt super gute Drinks, wirklich. Die haben auch eine ganz, ganz tolle Cocktailkarte und du genießt einfach diesen wunderbaren Klang. Dann gibt es Uncompressed, das ist ein bisschen kleiner, das ist in Kreuzberg, das ist eher, hat so ein bisschen Café-Charakter, aber auch die haben echt eine ganz tolle Anlage und man kann einfach den Platten lauschen. Es gibt auch eine Hotelbar, die das jetzt macht, Anima. Die haben wirklich als Rückbuffet, haben die private Plattensammlung von den beiden Betreibern. Das sind, die kommen so aus dem Producer- und DJ-Kontext. Und es ist einfach toll. Also erstmal einfach wieder mit der Musik, die sonst immer sehr hintergründig ist, mehr Wertschätzung zu geben, aber auch diesen Raumklang dann genießen zu können. Das ist echt toll.
Ja, ich denke, das ist schon auch sehr nischig. Mhm. Also ich glaube, da muss man schon auch aufpassen, dass man sich da nicht irgendwie abschießt. Ne? Also wir haben auch so bei uns im Freundeskreis haben wir einen Musiker. Und wenn der mal anfängt, über Musik zu reden, dann ne, wird ihm auch nicht auffallen, wenn der Rest vom Stuhl kippt, weil der halt irgendwie sich dann da völlig drin verliert.
Ja.
Also ich glaube, man muss schon auch ein bisschen gucken, dass man da jetzt nicht nur absolute Musikliebhaber gewinnt, ne, sondern auch so, sag ich mal, Leute, die einfach was Gutes trinken wollen. Und dann kommst du da rein und denkst dir, boah, das ist ja nice hier, ne, so irgendwie cooler Sound und irgendwie geile Musik und so. Also ich glaube, man muss da auch ein bisschen gucken, dass man die breite Masse nicht verliert, oder? Du weißt, was ich meine. Die Zielgruppe abseits der Musikfanatiker.
Absolut, aber die gesamte breite Masse, auch wenn sie es manchmal vielleicht gar nicht weiß, findet eigentlich gute Akustik gut.
Ja, das denke ich auch.
Wir haben beide schon in Läden gesessen, wo es einfach nur laut war, ja. Der Sound breiig und dann weißt du ja, was dann passiert. Alle versuchen, gegen diese schlechte Akustik anzureden und es steigert sich dann so nach oben. Ich habe mit dem Pionierhaus, einen Gastronomieberater und ein absoluter ja, Kenner der Gastronomie-Szene seit vielen, vielen Jahren auch über dieses Thema gesprochen, weil ich habe mit ihm ein Thema gehabt, wir haben über Babyboomer und Gastronomie gesprochen. Und was er sagte, dass es für Ältere besonders wichtig ist. Ne? Also es ist eine gute Anlage mit mehreren Lautsprechern und einem Subwoofer. Billige Anlagen, ne? Die arbeiten in so einer höheren Frequenz und man alle versuchen dagegen anzukämpfen. Und man kennt das, ne? Dann spricht man immer lauter und man hört quasi sein Gegenüber gar nicht mehr sprechen, nur alle Leute ringsum und ist irgendwie gestresst und genervt und geht dann raus und wundert sich dann, warum man dann irgendwie so das Gefühl hat, keinen guten Abend gehabt zu haben, weil man keinen guten Abend hatte vielleicht so, ne?
Ja, okay, verstanden, ja.
Ich bin zwar kein Boomer, ne? Und du auch nicht, ganz absolut nicht, aber ich glaube, es ist für jeden Menschen irgendwie eine tolle Geschichte, wenn die Raumakustik einfach gut ist und eine gute Anlage, aber auch ein guter Ladenbau können extrem viel dazu beitragen und in eine vernünftige Anlage zu investieren, ist sicherlich eine gute Entscheidung.
Ist ja auch ein Stimmungsthema, ne? Also ich meine, nichts ist schlimmer als ein Laden, in dem die Musik einfach entweder fehlt, finde ich auch ganz furchtbar. Mhm. Also drehe ich immer komplett am Rad. Oder halt einfach total lame ist auch. Also abgesehen mal von zu laut, ne? Also ich glaube, das ist ein Trend, der bleibt. Wie siehst du das?
Ich hoffe das. Ich würde es sehr, sehr schön finden, wenn man dieser ganzen Thematik Musik, die ja so allgegenwärtig ist und durch Streaming-Dienste und so auch so irgendwie so ein bisschen an einem gewissen Wertschätzungsverlust vielleicht auch erfährt, ne, weil man einfach alles bekommen kann. Aber wenn man dann so in so einen Laden geht, wo du schon siehst, wow, die haben da tolle Boxen stehen, die haben da eine Plattensammlung und da läuft vom Plattenteller was. Muss ja gar nicht unbedingt ein Plattenteller sein, kann ja auch digital sein, meinetwegen. Aber wo man einfach merkt, okay, da wird diesem Thema Musik nochmal eine andere Wertschätzung gegeben. Ich glaube, dass das wirklich ein schöner differenzierender Faktor sein kann. Und ich möchte ehrlich gesagt nie wieder in meinem Leben Creep von Radiohead in so einer Weichspiel Easy Listening Hotel Locker Room Hotel Room Variante hören. Bitte, bitte,
ach,
das.
Ich lieb's.
Ich kann es. Habe ich neulich wieder erleben müssen und bitte nicht.
Okay, also Jan-Peter ist großer Fan, haben wir schon gemerkt.
Absolut. Liebe Kathi, bevor wir gleich zum nächsten Trend kommen, ich habe eine kleine Überraschung mitgebracht, weil wir haben ja in jedem Podcast einen Call-In und den haben wir heute auch wieder.
Da hast du mich jetzt aber mal richtig erwischt.
Also musst du keine Sorgen machen. Wir kennen beide den Anrufer. Das ist der liebe Christian Balke.
Nicht dein Ernst?
Ja, der Christian. Schöne Grüße an dieser Stelle. Christian ist der Mann hinter SIP. Christian von Pernorica hat sich dieses ganze Konzept einmal ausgedacht, hat dieses Thema vorangetragen. Und ja, schöne Grüße und danke an dieser Stelle, dass wir mit dir zusammenarbeiten dürfen, lieber Christian, und für deine tollen Impulse immer.
Absolut. Dein Support.
Genau, und dein Support. So, und Christian hat eine Frage mitgebracht. Und die spiele ich uns jetzt mal vor.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo ihr beiden, hier spricht der Christian. Ich würde gerne mal wissen, wie ihr die Barkultur und die Produktentwicklung einschätzt. Low and no Alkohol war dieses Jahr schon ein großes Thema. Geht der Trend so weiter? Und kommt vielleicht auch der Tequila-Trend aus den USA zu uns? Freue mich auf eure Einschätzung. Bis ganz bald. Tschüss.
Jetzt weiß ich das erste Mal, wie sich die Leute fühlen. Kurze Panik. Bei Tequila kann ich nicht mitreden, weil ich glaube, jeder hat eine Spirituose im Leben, die er nie wieder trinken wird. Und bei mir ist es definitiv Tequila.
Ah.
Allerdings hat die liebe Betty ja gesagt, ich komme nicht drum rum, wenn ich sie das nächste Mal in Hamburg besuche.
Ja. Bettina Kupser, Betreiberin des Chuck Club, die seit vielen, vielen Jahren die Fahne hochhält für die Tequila-Kultur. Und
yes.
Diese Erfahrung, die du gemacht hast, das ist ja genau das Ding. Um Christians Frage auch zu beantworten, ich glaube auch, dass Tequila nicht so schnell und nicht so stark wie in den USA zum Trend werden wird. Aber ich glaube, dass das kommen wird. Aber dass der Weg dahin ein mühseliger, aufgrund der Tatsache ist, dass wir alle, die erste Erfahrung, die wir mit Tequila gemacht haben, keine besonders gute war. Das lag an der Qualität, an der nicht vorhandenen, an der mangelnden Qualität.
Ja.
Es lag auch an der Art und Weise, wie man das konsumiert hat vielleicht in jungen Jahren und dann die Kopfschmerzen am nächsten Tag und so weiter und so fort. Das alles muss nicht sein. Wenn Tequila gut erklärt wird und wenn Tequila
kein Schrott ist,
genau, hohe Qualität hat und 100% Agaven-Tequila sind fantastische Produkte. Und wenn vor allen Dingen, das ist das Allerwichtigste, die Vielfalt von Tequila und Mezcal übrigens auch, also allen Sachen, die mit Agaven gemacht werden, gezeigt wird, dann ist da, glaube ich, eine ganze Menge Potenzial vorhanden. Auf dem Barkonvent gab es ein spezielles Format dazu. Ich kann den Link dazu auch mal in die Shownotes packen. Ich habe mich da so ein bisschen rumgetrieben beim Agave-Camp und da gab es wirklich Sachen von fruchtig, wirklich so tropenfruchtige Tequilas.
Ach, wirklich?
Ja, ja, bis hin zu hardcore, rauchig-erdigen Vertretern ihrer Art. Ne? Also die komplette Klaviatur und so kannst du eigentlich jedem bei seinem Geschmacksbild schon irgendwie abholen und fängst vielleicht erstmal mit etwas Gefälligerem an, bevor du dann wirklich zu dem extrem nach nasser Pferdedecke schmeckenden Produkt irgendwie gehst oder so, ne? Der Variantenreichtum ist unfassbar groß. Es ist ein super spannendes Produkt. In die Glaskugel blicken kann man jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich nicht und sagen, das wird das ganz große Ding und das wird den Gin in den nächsten 5 Jahren garantiert ablösen. Soweit kann man sicherlich nicht gehen, aber ich glaube, da ist eine Menge Potenzial und es wird immer, immer spannender. Also das auf jeden Fall.
Das denke ich auch. Also wenn ich jetzt auch so überlege, was wäre denn die Alternative, ne? Also Wodka, habe ich das Gefühl, den hat noch überhaupt gar keiner wirklich rausgeholt aus der Trickkiste. Bei Whisky würde ich sagen, schon eher, oder? Also wenn wir jetzt auch gerade so dran denken, hier, ne, der Mann, der von Gin auf Whisky wechselt.
The horse with no name.
Genau, richtig.
Genau.
Also da sieht man ja so einen kleinen Trend, aber ansonsten, glaube ich, ist Whisky auch so ein bisschen so ein Genießerding.
Mhm.
Ne, also sowas, wo man auch sagt, so hey, das mixt man irgendwie eher nicht. Also kann man natürlich schon mixen, aber das ist auch eher sowas, was man sehr stark pur trinkt, was ich auch so von Menschen kenne, die ein spezielles Glas dafür verwenden und so. Wo der Tequila vielleicht auch ein bisschen easier ist. Weißt du, wie ich meine? Also, der ist ein bisschen frecher als Whisky.
Ja, das auf jeden Fall. Das kann man schon so sagen. Alexander Stein, an der Stelle, wo wir den Namen nochmal hinterher tragen. Schöne
Ach so,
Grüße.
Ja, natürlich, um Gottes Willen.
Genau, ja. Also, wie gesagt, man muss sich vielleicht von den ersten schlechten Erfahrungen, die man gemacht hat, mal loslösen und dann einfach sich mal in eine Bar begeben. Wie zum Beispiel in Chuck Club, aber es machen auch immer mehr Cocktailbars hier oder auch das Amigo Cohen hier zum Beispiel in Berlin, ein Barrestaurant, die eine ganz tolle Tequila-Auswahl haben. Und einfach mal sich beraten lassen und einfach mal probieren und dann wird man feststellen, dass man Dinge entdecken wird, die man in der Form vorher noch nicht so gekannt hat. Und das ist ja eigentlich auch sehr schön. Ich meine, das ist auch wieder die Aufgabe, die Gastronomie hat. Es ist ja den Gästen immer wieder zu zeigen, guck mal, Klischees sind Klischees und Qualität ist Qualität. Guck mal, was möglich ist und entdecke die Möglichkeiten. Ja, genau. Also ich glaube, dass da viel Potenzial ist und ich fände es toll, wenn das passiert. Insofern glaube ich schon, dass wir da noch eine Menge spannender Produkte, Drinks und auch Konzepte, die sich mit stärker mit Tequila auseinandersetzen in der Zukunft, sehen werden.
Ich denke aber auch, dass das für Non-Alkohol gilt. Also ich glaube, der kommt jetzt auch gerade so ein bisschen aus seiner Langweiler-Rolle raus.
Mhm.
Das war so, wie du trinkst ohne Alkohol, du Armer, ne? Mhm. Das ist ja oft so ein bisschen, ah, bist du der Fahrer? Ich glaube, das wird so ein bisschen, also gerade vor allem in den Großstädten, merke ich das ganz stark, wird das abgelöst. Ich glaube aber, dass da definitiv noch mehr Potenzial ist, coole Sachen herzustellen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem bei mir im Podcast eine Folge über Wintergetränke aufgenommen. Mhm. Warum macht noch keiner Glühwein mit alkoholfreiem Wein?
Weil man den Weihnachtsmarkt sonst nicht erträgt? Ich habe keine Ahnung. Nein, die Frage ist berechtigt, absolut.
Na, also ja. Das ist jetzt nur so ein Beispiel. Aber ich glaube, dass gerade bei alkoholfreiem Wein, da hat sich schon viel getan, aber da ist noch viel zu wenig in der breiten Masse angekommen.
Ja.
Ich erinnere mich noch, wir waren mal mit einer Freundin brunchen, die war schwanger. Die war total erschrocken, die hat in ihrem Glas getrunken, das war in einem sehr, sehr hochwertigen Hotel, und hat das total erschrocken der Kellnerin zurückgegeben und meinte, sie haben mir da was mit Alkohol gegeben. Und die Kellnerin hat nur ganz verschwitzt geguckt und meinte nur so, nee, der ist so gut.
Ja.
Und man hat dann auch gesehen von der Farbe und so, es war nicht das gleiche Produkt wie bei uns.
Ja.
Und da tut sich gerade richtig viel und das ist auch gut so.
Ja, absolut. Also auf der Produktseite ist es interessant, was es dann an neuen Dingen gibt. Es ist halt, ne, wächst langsam aus den Kinderschuhen raus und bekommt auch eine Eigenständigkeit. Das hatten wir ja auch, glaube ich, letztes Jahr schon mal in den Trends schon mal ein bisschen anklingen lassen, dass man sich auch von dem wie Gin, wie Wodka und solchen Geschichten auch ein Stück weit löst und einfach eigenständige Kreationen immer mehr sieht. Und ich bin da auch mal sehr probierbereit und von einigen Sachen schon sehr überzeugt. Bei anderen Sachen denke ich, ja, okay, mal gucken. Aber es ist ja eine Frage der Zeit.
Das darf noch ein bisschen besser werden.
Ja, genau. Das ist eine Frage der Zeit. Und ja, ich glaube, dass es ein absolutes Bedürfnis ist und dass da auch die Gastronomie wieder davon profitieren kann. Und jetzt fällt mir ganz spontan noch so ein kleiner Bogen zum ersten Trend zu dem Open Source auf, nämlich die Collab Bar in Hamburg. Die haben eine ganz, das müsst ihr euch unbedingt mal anschauen, die haben eine ganz tolle Getränkekarte. Da siehst du nämlich den Anteil des Alkohols im Getränk. Also sie haben so ein ganz einfaches, so einen Kreis, in der dann, ich glaube, das ist ein Viertel, halb, dreiviertel, vierviertel. Also es bedeutet, wenn der Kreis ganz leer ist, ist es ein alkoholfreier Cocktail. Und so weiter und so fort. Und wenn der Kreis ganz voll ist, dann habt ihr einen Boozy Drink, einen Bartenders Drink sozusagen. Das steht aber irgendwie alles gleichberechtigt nebeneinander. Dieses Autofahrer-Ding, dass es darum geht, ist überhaupt nicht mehr, sondern du kannst für dich als Gast entscheiden, wie viel Alkoholgehalt möchte ich, was für ein Getränk möchte ich. Es wird dir transparent gemacht und es wird mit tollen Zutaten gearbeitet. Ich glaube, dass keine Cocktailbar oder eigentlich kein gastronomisches Konzept im Jahr 2024, spätestens 2025 noch ohne ein gutes alkoholfreies Programm wird auskommen können.
Denke ich auch, ja. Genau, Ergänzung, aber nicht alleine. Und bitte macht es nicht langweilig. Ich glaube, das ist auch noch wichtig.
Korrekt.
Kommen wir zu einem Thema, was vielleicht nicht ganz so easy to digest ist, würde ich sagen. Und wir haben ja auch schon ein bisschen angesprochen, dass dieses Jahr wahrscheinlich jetzt nicht das einfachste Jahr der Geschichte der Gastronomie sein wird. Und die Clubs und Barszene und alle, die damit zu tun haben, werden sicherlich auch nicht leichter haben. Also wir reden jetzt nicht nur über die Restaurants, sondern wirklich über die ganze Szene. Und ich meine, es gibt ja so ein bisschen einen Bereich, in den alle immer so ein bisschen aufschauen, ne, wenn man das so sagen darf. So ein bisschen die Sterne-Restaurants. Und die strugglen ja mal richtig, ne? Schon seit, ich würde mal sagen, Herbst letzten Jahres, aber immer noch.
Ja, also es gab einige Schließungen hier in Berlin, aber auch in anderen Städten. Das betrifft diesen ganzen Fine-Dining-Bereich insbesondere, weil natürlich auch da irgendwie die Menüpreise aus verständlichen Gründen steigen müssen und entsprechend dann eine bestimmte Anzahl von Gästen dann halt einfach sich diese Produkte dann oder diese Angebote dann auch nicht mehr so oft oder gar nicht mehr leisten kann. Und das ist schon eine Geschichte, wo man halt mal das beobachten wird müssen, aber auch darauf reagieren wird müssen. Und natürlich haben wir jetzt hier auch nicht das Allheilmittel dagegen, aber wir haben uns natürlich mal ein bisschen Gedanken darüber gemacht und du hattest dir ja auch so ein paar Dinge schon mal notiert, die du als Tipps mitgeben würdest, um diesem Segment der Gastronomie auch nochmal vielleicht neue Impulse zu geben.
Ja, aber ich meine, am Ende des Tages stellt sich ja eine große Frage, ne? Wenn ich mich jetzt sehr spitz positioniere, ne, wie die Sterne-Gastronomie, also wirklich sage, hey, ich bin sehr nischig, wenig Masse, dafür sehr hoher Preis.
Mhm.
In guten Zeiten ist es ganz, ganz wichtig, dass man eine ganz, ganz spitze Positionierung hat. Aber in Zeiten wie diesen, das durfte ich auch während der Corona-Zeit als Partner der Gastronomie mehr lernen, glaube ich, ist es wichtig, dass man immer noch ein klares Konzept hat, aber ein klares Konzept, das etwas breiter aufgestellt ist. Also nicht ganz so arg nischig, ne? Weil dieses Thema, du kannst ja über den Umsatz wachsen, sag ich mal, über die Preise. Du kannst aber auch wachsen über einen höheren Umschlag, also sprich den Tisch häufiger umschlagen, mehr Tickets verkaufen in den Clubs und so weiter und so fort. Und ich glaube, was halt im Moment nicht mehr funktioniert, in der Phase, wo es einfach wirtschaftlich schwierig ist, auch für unsere Endkunden, ne? Also für die Gäste sozusagen da draußen, ist es ja wirtschaftlich auch nicht so easy gerade, da wird es schwierig mit immer alles oben drauf schlagen. Und ich glaube, man muss da so ein bisschen die feine Balance jetzt finden aus einem Konzept, was immer noch eine ganz klare Positionierung hat. Ich glaube, das ist super wichtig. Also wirklich zu kennen, okay, was sind meine USPs? Also was ist mein Vorteil gegenüber allen anderen da draußen?
Mhm.
Und ich glaube, das ist was nicht so häufig gemacht wird, bin ich ganz ehrlich. In der breiten Masse der Gastronomie, Hotellerie, auch in der Barszene, da gibt es ja auch ganz viele Kneipen und so, ne, wo man jetzt sagt, okay, was ist jetzt eigentlich der Grund, warum ich da reingehen soll? Und das meine ich gar nicht böse und gar nicht wertend, sondern einfach die ehrliche Frage, warum sollte jemand meinen Betrieb besuchen? Und diesen Fokus halt auch voll ausspielen dann, ne?
Kannst du mal ein Beispiel dafür geben, wie du dir vorstellen könntest, oder vielleicht hast du sowas ja auch schon gesehen, dass ein Betrieb wirklich, der na, irgendwie eigentlich so im gehobenen Bereich ist oder ein sehr spitzes Konzept, also kann auch, muss ja gar nicht so gehoben sein, der sich dann aber so ein bisschen, Anführungszeichen, massenkompatibler dann aufstellt?
Also ich glaube, dass es schwieriger ist, von einem High-End-Konzept zurückzugehen. Ne? Also das hat man ja auch gesehen bei den Sterneküchen, die das jetzt gemacht haben. Ne? Wir haben auch schon diskutiert über Berliner Betriebe, die da plötzlich Schnitzel und Ente angeboten haben. Und alle dann völlig verwirrt waren und sich dachten so, hä? Was ich ganz cool fand, ist, wie das Tantris das gemacht hat hier in München, die dann auf einmal ein junges Menü angeboten haben.
Cool.
Ne? Für Leute unter 30, so die Sterneküche ein bisschen zugänglicher gemacht haben. Das fand ich total cool. Was ich aber auch gut finde, wenn man sagt, okay, ich biete einfach zusätzlich zu meiner Karte noch Gerichte an, die, ich sag mal, immer noch sehr hochwertig gekocht sind, ne? Aber die vom Wareneinsatz oder vom Personaleinsatz einfach einfacher sind.
Ja.
Das muss ja nicht weniger kunstvoll sein. Wenn ich 3 Tage brauche, um ein Gericht zu kochen, ne, also alle Sachen vorzubereiten, dann dauert das einfach sehr, sehr lange. Kann es vielleicht genauso kunstvoll sein, aber nicht ganz so kompliziert. Und dadurch reduziere ich ja schon die Personalkosten, ne? Wenn man das umrechnet auf ein Gericht. Also das fand ich eben beim Tantris ganz cool, dass sie nach wie vor coole Sachen angeboten haben, aber vielleicht nicht ganz so krass fancy.
Ja.
Also von 100% runter auf 80%, das ist immer noch sehr fancy. Weißt du, wie ich meine?
Ja, absolut. Und ich glaube auch, ja, jetzt habe ich den Faden wieder aufgenommen, jetzt weiß ich auch genau, was du meinst. Also ich habe jetzt auch so ein Beispiel aus Berlin, das habe ich jetzt gerade mal nebenbei nochmal aufgemacht hier, das ist das Restaurant Feld von Björn Swanson. Der hat Ende letzten Jahres verkündet, dass er halt aus diesem Grund heraus diesen Menüpreis, der weit über 100 Euro lag, jetzt auf unter 100 Euro hat senken können. Wie hat das gemacht? Er hat das Menü komplett vegetarisch gemacht. Pflanzenbasierte Küche ist natürlich
ja,
günstiger
cool.
als Fleisch. Ne?
Super.
Du kannst als Ergänzung.
Smarte Idee.
Smarte Idee, ne? Du kannst als Ergänzung zum Menü Gerichte mit Fisch oder Fleisch dazu buchen. So, ne? Also als Upgrade für alle, die nicht nur vegetarisch essen möchten. Also du hast aber sozusagen einen Einstiegsmenü sozusagen oder einen Einstiegspreis, der irgendwie ein bisschen günstiger ist. Das ist ja etwas, was man auch aus dem Casual-Bereich kennt. Ne? Du nimmst halt ein Gericht und dann kannst du noch das und das dazu buchen und so. Und wenn du es möchtest, wenn du Lust hast und das Geld ausgeben magst. Aber du hast halt auch die Möglichkeit, zu einem günstigeren Preis ein Menü zu genießen. Und ich finde, das ist irgendwie auch eine Möglichkeit, jetzt auf die steigenden Preise und durch eventuelle Steuererhöhungen und so weiter und so fort nochmal steigenden Preise irgendwie adäquat zu reagieren und deine Zielgruppe, die sich vielleicht, ne, es gibt natürlich Leute, die können sich immer alles leisten, aber es gibt auch Menschen, die wirklich sich das absparen, die einfach gerne in die Gastronomie gehen, so wie sie gerne in die Oper gehen, so wie sie gerne einen Konzertbesuch haben, aber dafür halt auch ein bisschen sparen müssen, ne? Und dann irgendwann auch sagen, boah, jetzt ist es aber wirklich langsam zu teuer, aber die erreichst du dann über solche cleveren Preisgestaltungen dann wieder auf neue Art und Weise. Und da gibt es verschiedene Konzepte, die das machen. Ne? Irgendwie, ob das das Horvath ist in Berlin, die haben ähnliches Konzept auf den Weg gebracht. Oder was ich besonders schön finde, wir haben ja das Klinker in Hamburg letztes Jahr auch bei der Sit-Session gehabt. Und ja, die haben ja einen Tisch, das ist die 50%-Regel, nämlich für Leute, die in der Ausbildung sind, also Studenten und Azubis, die bekommen 50% Rabatt auf Essen und Trinken. Also einen Tisch pro Abend geben sie dafür her.
Finde ich auch richtig cool, ja.
Das ist ähnlich wie bei dem Tantris, ne? Also, dass du einfach Menschen, jungen Menschen auch dann irgendwie in diese Welt einfach einen Zugang verschaffst, indem du halt auch einen speziellen, günstigeren Preis abrufst. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ne? Wie man darauf reagiert.
Ja, oder wenn du, weiß ich nicht, 8 Gänge sonst anbietest, dann mach 6. Oder 3. Ne? Also die Gefahr ist ja auch bei der Sterneküche, wie weit können die weggehen von ihrem ursprünglichen USP?
Mhm. Ja.
Ne? Wie weit kann ich weggehen von meinem ursprünglichen Erlebnis? Und ich glaube, das ist gefährlich, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Die Gefahr, dazu gewöhnlich zu werden, ist, glaube ich, hoch. Also man muss da wirklich aufpassen. Ne? Und das ist wieder bei dem Thema, kenn dein USP, was macht dich aus? Ich glaube, das ist mega wichtig. Und das ist aber noch wichtiger für die, sag ich mal, in der mittleren Kategorie. Also völlig egal, ob das die Kneipe ist oder das Wirtshaus auf dem Land oder der Italiener um die Ecke oder die Pension XYZ mit Frühstück. Was macht dich aus? Warum sollen Leute zu dir kommen? Ich glaube, da ist das noch sehr viel wichtiger.
Ja, absolut. Ne? Also, und da gibt es wirklich viele Möglichkeiten, sich seinen USP zu schärfen. Wir hatten es ganz am Anfang mit dem Thema regionale Produkte, die irgendwie sonst in der Form vielleicht sonst noch nicht so oft verwendet werden. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, um genau diesen Balanceakt dann auch zu machen, ne? Zwischen irgendwie einer hohen Qualität, aber auch irgendwie einer Zugänglichkeit im Preis, irgendwie auch einer gewissen Menge an Gästen, die man ansprechen kann und gleichzeitig nicht in Beliebigkeit zu versinken. Ist das wirklich, also ihr seht das auch, ne? Es ist jetzt kein Trend, wo wir sagen, das ist irgendwie total jetzt so eine ganz klare Richtung, sondern das ist tatsächlich so ein bisschen ein Balanceakt. Aber manchmal ist es auch ganz einfach. Vor ein paar Tagen war ich in einem neuen Restaurant in Berlin, das Veronika. Das ist Teil von dem Fotografiska, von diesem Kunsthaus, was da entstanden ist. Und ganz tolles Restaurant. Das ist so wirklich, das gibt es auch schon in New York. Das ist jetzt sozusagen der Berliner Ableger. Und das ist wirklich entspannt. Also es ist wirklich ein tolles Niveau, aber es ist wirklich entspannt. Und es gab eine sehr schöne Rezension in der Berliner Zeitung. Ein kleines Zitat mitgebracht. Joram Roth, das ist der Betreiber des Ganzen, sagt, er wolle als Gast nicht erzogen und belehrt werden, keine 17 Adjektive brauchen, um das Essen zu verstehen, sondern ohne Nachdenken genießen. Ein Ansatz, der im überstrapazierten Berlin gerade wieder aufblüht und zuletzt selbst das Bedürfnis der Foodies trifft. Natürlich nur, solange die Qualität trotzdem stimmt. Aber ich finde, das ist irgendwie, da ist alles mit gesagt. Also
das ist wirklich, da ist wirklich alles mit gesagt, ja.
Irgendwie, dass man auch wieder ein bisschen bodenständiger, ein bisschen zugänglicher, vielleicht auch ein bisschen günstiger wieder arbeitet. Aber das bitteschön dann natürlich mit einem eigenen Alleinstellungsmerkmal.
Das hast du sehr schön gesagt. Und das Thema mit dem Feedback finde ich auch noch ganz wichtig. Ne? Das wird nämlich ganz gerne mal vergessen. Und viele Gastronomen sagen auch, sie lesen ihre Rezension gar nicht mehr. Das ist, finde ich, aber in dem Atemzug total wichtig, weil wenn sich nämlich Themen häufen, dann sollte man darüber nachdenken, ob das in der aktuellen Zeit nicht vielleicht relevant wäre.
Ja.
Wenn man sein Konzept schon über den Haufen schmeißt oder neu überdenkt. Und apropos über den Haufen schmeißen, man darf auch einfach mal aus dem Haufen raussteigen. Denn ich glaube, was auch ganz spannend ist, ist ein bisschen out of the box zu denken. Also so Sachen wie, was ich gerade wieder zum Thema Konzept, ne, total oft sehe, ist, den Laden zu scheren. Also viele sagen jetzt, ich reduziere meine Öffnungszeit, weil es geht einfach nicht mehr. Ja toll, dann steht der Laden den halben Tag leer. Währenddessen andere sagen, ich würde total gerne einen Café betreiben, aber ich kann mir die Miete allein nicht leisten. Ey Leute, tut euch doch zusammen.
Absolut.
Und ist doch eigentlich super.
Wie oft bekomme ich Anfragen bei meinem Nobi-Blog, ob ich jemanden kenne, der eine Mietküche zur Verfügung stellt. Also allein das, ne, wenn du einen Schließungstag hast, vielleicht kannst du ja jemanden, der irgendwie eine Foodproduktion und das muss ja in der Profiküche produziert werden, zur Verfügung stellen, vermieten für den Tag und dann kannst du schon dadurch auch schon wieder Umsätze bzw. Deckungsbeiträge schaffen. Also auch das ist noch eine Möglichkeit, sich auch da mal ein bisschen wirtschaftlich besser aufzustellen.
Ja, genau. Also ein bisschen kreativ einfach werden, das ist, glaube ich, mega wichtig. Spitz genug, aber eben nicht zu spitz. Die kritische Masse, die brauchen wir trotzdem.
Absolut.
Ich würde sagen, lass uns doch mal wieder zu einem etwas fröhlicheren und leichter verdaulichen Thema kommen. Es wird nämlich bunt in der Gastronomie.
Ja, absolut. Wir haben es The New Flamboyant genannt. Also wirklich, wir sind einfach im vergangenen Jahr in verschiedenen Gastronomiekonzepten zu Gast gewesen, wo wir gedacht haben, what's going on here?
Hat hier jemand den Tuschekasten ausgekippt?
Ja, absolut. Also zum Beispiel das Georgia in München, ne, wo wir ja zusammen gewesen sind.
Ja.
Wahnsinn, ne? Kunterbunt, also wirklich wie in einem Comic fast schon, ne? Wie in einem Italo-Comic vielleicht.
Ja, wohl. Meine Oma hätte gesagt, hier kriegt man ja Augenkrebs.
Also es ist wirklich, also ja.
Super bunt, ne?
Super bunt.
Also, quietschig.
Ganz viele kleine Details, Dekotapeten, ein total vollgepacktes Rückbuffet, also gar kein Rückbuffet, sondern eigentlich über dem Tresen schwebt, also die ganzen Flaschen strahlen dich an, der abgefahrene WC-Bereich, also wo wirklich so eine Disco-Kugellandschaft aufgebaut worden ist, dass man wirklich das Gefühl hat, man macht Pipi in der Disco-Kugel. So, ne? Also wirklich unfassbar viele schöne Details. Und wo waren wir noch? Im Pink Room hier zum Beispiel in Berlin, das ist total abgefahren. Das ist am Gendarmenmarkt. Es ist halt sehr, sehr bunt, aber vor allen Dingen halt in so Pastell-Pink- und Rosatönen. In der Mitte ist ein Brunnen, das sieht aus wie so ein historischer Marktplatz. Und da sind aber ganz viele Plastikbadeenten drin, die quillen sozusagen über
diesen
Brunnen.
Nicht dein Ernst?
Wirklich abgefahren.
Ist ja schräg.
Auf dem Klo läuft Careless Whisper von George Michael in der Dauerschleife, was echt ein schöner Song ist, aber ich weiß nicht, ob man das den ganzen Tag läuft, möchte ich da nicht arbeiten.
Klingt auf jeden Fall witzig.
Und alles kommt auf Etageren und es wird irgendwie flambiert, es wird mit Feuer gearbeitet, es duftet toll. Einfach unfassbar opulent, ne? Oder Alchemist, auch so eine lustige Cocktailbar am Potsdamer Platz, wo die ganze Zeit mit irgendwelchen Düften gearbeitet wird. Es dampft, es zischt, es knallt. Also wirklich extrem erlebnisintensive neue Konzepte, die wir so in den letzten Monaten und Wochen uns anschauen dürfen.
Ja, oder auch das ELN.
Ja.
Ursprünglich kommt es aus London.
Ja.
Ich weiß gar nicht. Mhm. Schon, ne? Ist auch sehr weibliches Konzept, würde ich sagen. Sehr pinky, sehr rosa, Blümchen, ganz viel Dessert, ganz viel Schlagsahne auf dem Kaffee mit irgendwie Deko obendrauf. Also mein absoluter Kaffee-Albtraum, muss ich ja sagen. Aber die Desserts lachen mich schon ziemlich an, muss ich gestehen. Also könnte ich mir total gut auch in Dubai vorstellen, so, ne, vom Style und so. Wenn wir es ein bisschen cooler wollen, finde ich tatsächlich auch das Daisy Cave in München ganz cool. Also das ist ja Konzept von den Hirschbergers und mexikanische Küche, wo wir wieder beim Tequila wären.
Ja.
Ganz abgefahren, also sehr, sehr kunstvoll auch, sehr quietschige Farben, kombiniert mit ein paar Erdtönen und so einer fast schon tattooartigen Kunst an den Wänden. Also ganz abgefahren. Und ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, haben wir die Schnauze voll von Beige und Eleganz?
Also ich wohne ja hier in Neukölln, mehr oder weniger, und es ist Winter und es gibt sehr viele beige Läden in Neukölln, die quasi genauso aussehen, wie die Straße in Neukölln im Winter aussieht, wo ich mich und dann noch dieses schummrige Licht dazu und ich, also jedes Tierchen sein Fläsierchen, es ist, alle Konzepte haben ihre Berechtigung. Ich freue mich aber sehr darüber, wenn es einfach mal ein bisschen farbenfroher und bunter, auch mal durchaus mal krass kitschig ist. Ich bin ja nur für ein Abendessen da oder für 2-3 Stündchen. Und dann, ich habe das ja nicht zu Hause so stehen oder so, ne? Oder wenn ich dann wieder was anderes brauche, dann gibt es ja auch wieder andere Konzepte. Aber ich glaube, dass da draußen ein totales Bedürfnis danach da ist, dass das Ganze mal so ein bisschen romantisch, schwülstig, quietschig, schick irgendwie, so ein verrückter Mix ist, einfach um sich mal so ein bisschen, was ist das, so ein kleiner Eskapismus mal für die Dauer eines Abendessens oder Drinks, ne? Irgendwie einfach mal.
Ja, ich glaube, Beige kann jeder, ne?
Genau, Beige kann jeder und einfach mal so ein bisschen, wir leben in einer Zeit mit vielen Herausforderungen, mit vielen sehr, sehr unschönen Dingen und das ist einfach. Ja, sich mal so verführen lassen und entführen lassen in teilweise auch absurde Themenwelten. Ich finde das irgendwie einfach klasse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ganz,
ich auch.
Richtig cool.
Mal was anderes auch, ne? Ich meine, es muss immer zum Konzept passen.
Ja.
Wenn mein Konzept sehr understatement-mäßig ist, dann bin ich mir jetzt unsicher, ob das optimal dafür ist.
Ja.
Aber für den Rest, why not?
Ja, absolut. Und natürlich ist auch da wieder die Sache, die Qualität muss am Ende dann stimmen, damit das auch, damit aus Einmalgästen, die dann hingehen und das alles fotografieren und eben. Freundinnen und Freunden zeigen, dann aber auch Stammgäste werden, die sagen, ey, da gehen wir immer mal wieder hin, weil sieht zwar nicht nur lustig aus und da kann man irgendwie Selfies auf dem Klo machen oder so, sondern es gibt auch echt eine richtig gute Pizza. Oder irgendwie die Cocktails sind richtig ordentlich, ne? Also das
mega
muss schon
gut, ja.
Das muss schon alles passen und das ist halt das, was natürlich dann langfristig dann wirklich dich dann zu einem wiederkehrenden Gast macht, aber allein dieser Aufschlag und diese Besonderheit mit diesem ganzen Rokoko Porn so wie sie teilweise
natürlich. Ja, kann man schon so sagen, ja.
Ich finde, das ist auf jeden Fall für uns, die ja wirklich professionell in der Gastronomie unterwegs sind und auch schon vieles gesehen haben, einfach auch nochmal ein erfrischend neuer Ansatz. Und ich glaube, für die Gäste einfach auch ein schönes Erlebnis. Und Kinder finden das, glaube ich, auch cool, ne? Wenn es dann irgendwie schön bunt ist und ein bisschen Spaß macht. Das ist dann auch nicht ganz so langweilig wie in so einem sehr nüchtern eingerichteten Betrieb. Ja, das ist ein Thema,
bei dir.
Das lebt auch von den Bildern. Wir packen euch natürlich da entsprechend dann einmal ein paar Cases in die Shownotes rein. Also lasst euch mal ein bisschen inspirieren.
Von More Quietiness. So, und apropos Quiti, kommen wir noch zu unserem letzten Trend für dieses Jahr. Und zwar geht's um die Clubszene.
Genau.
Und wir haben uns ein bisschen gefragt, was ist eigentlich New Clubbing? Haben dann auch echt lange diskutiert und haben uns so gedacht, hey, wir sind uns gar nicht sicher, ob es da so einen riesen Trend gibt, so der über die ganze Clubszene hinweg geht. Und haben uns auch gefragt, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Zielgruppe, die jetzt ja auch verstärkt in Clubs geht, so sich mal, ich weiß gar nicht, ab wann fängt man an? 18? Ja, ne?
Also ich war schon mit, naja, Pieps.
Jan-Peter, du wieder. Also ab 18 bis, weiß ich nicht, 27, 25, 30, keine Ahnung, in Berlin geht man ja bestimmt bis 70 feiern.
Ja.
Aber so die Szene, also richtet sich ja schon sehr diesen jungen Leuten aus. Die haben natürlich auch viel Clubbing verpasst, ne, während Corona. Und so, wie geht das eigentlich und so, ne? Da hatten wir ja auch schon über diskutiert in unserer Podcast-Folge zum Thema New Clubbing. Also solltet ihr unbedingt mal reinhören. Und am Ende des Tages geht es aber immer noch darum, dass man irgendwie seine bessere Hälfte finden möchte, ne? Also egal, ob das jetzt kurzfristig oder langfristig sein soll, das ist jetzt auch erstmal egal. Aber das ist schon immer irgendwie noch so ein wichtiges Thema, haben wir gelernt. Und das anscheinend, also das war aber in meiner Zeit schon so, das war wahrscheinlich in deiner Zeit auch schon so, aber anscheinend ist es auch immer noch so.
Natürlich ist ein Club als Begegnungsort, ne? Also irgendwie um Menschen kennenzulernen oder um auch irgendwie, keine Ahnung, Spaß zu haben mit anderen Menschen, immer noch ein wichtiger Ort. Auch wenn es natürlich mittlerweile irgendwie digitale Tools gibt, mit denen man vielleicht Leute zuerst trifft oder so, ne? Man erstmal abchecken kann, ob das überhaupt vielleicht das Richtige sein kann.
Was taugt.
Genau, aber nein, also es geht natürlich darum immer noch, das ist ein Erlebnisort und du hast völlig recht. Das ist auch meine Beobachtung hier in Berlin, dass es da schon echt extrem Nachholbedarf gibt, gerade was die jungen Zielgruppen angeht, dass die Partys wirklich hier ausgelassen sind. Die Leute verkleiden oder ziehen sich teilweise extrem aufwendig an für die Partynächte, die dann auch meistens bis in den nächsten Tag hineingehen natürlich. Man sieht da wirklich ein extrem kreatives, also ich bin früher einfach mit dem Hoodie und mit Jeans rausgegangen und Turnschuhen und sowas.
Was? Das,
ja, genau. Aber man sieht also wirklich da eine Menge an tollen Sachen. Das ist natürlich im Festivalbereich auch. Ne? Das ist einfach was Besonderes. In dem Sinne ist so, nee, ich mache mich dafür auch mal anders. Ne? Also ich gestalte mich mal anders, ich ziehe mir mal andere Klamotten an. Bastian Bernhagen, ich fand das so toll in dem Gespräch, was wir mit ihm geführt haben, dass er auch gesagt hat, dass er eigentlich alle 2 Jahre eine neue Generation hat. Ne? Und dass er natürlich dementsprechend diesen Menschen auch immer wieder was Neues bieten muss. Also die kommen mit einer gewissen Erwartungshaltung zu ihm in den Club nach Frankfurt.
Gibson?
Ins Gibson, genau. Und genauso ist das aber, glaube ich, in allen Bereichen, in allen Clubs, ne? Dass du halt irgendwie, dass dieser Veränderungswille extrem groß ist und dass du den Leuten immer wieder was Neues bieten musst und entsprechend dann halt auch immer wieder ein neues Programm auffahren muss, was jetzt natürlich nicht so ein richtiger Trend ist, sondern eher so ein To-Do, ne, für die Clubszene. Aber ich glaube, dass ja aufgrund der Tatsache, dass es für eine gewisse Zeit mal gar keine Selbstverständlichkeit hatte, irgendwie ausgehen zu können, jetzt umso wichtiger ist, da auch was Besonderes den Leuten zu bieten.
Ja, voll. Ich glaube, Stichwort Erlebnis, ne? Also Zielgruppe kennenlernen und sich fragen, was kann ich denen bieten? Und das war auch das, was ja Herr Bernhagen vom Gibson gesagt hat, dass er nicht nur ein Club ist.
Ja. Genau.
Er ist eine Kulturstätte schon fast.
Ja, absolut. Und Kulturstätte ist ein wichtiges Stichwort, weil das ist natürlich auch so eine Sache, die in der Clubszene wird viel diskutiert darüber, wie man Bestandsschutz wahren kann, ne? Dass Clubs auch als kulturelle Orte irgendwie auch eingetragen werden. Ne? Also nicht nur als Spielstätte, die zusammen mit Casinos und Bordellen so in einem gleichen Register sind, was sie tatsächlich sind, sondern dass man auch sagt,
sich nicht mal abgefahren,
dass
man, okay,
dass das wirklich irgendwie, dass diese Städten auch wirklich als Kulturorte genau wie Konzerthäuser oder Museen oder so wahrgenommen werden. Da ist die Clubszene, also die sich ja in Deutschland auch immer stärker zusammenschließt in solchen Formen wie der Club Commission oder Livecom und wie die ganzen Verbände heißen, auch extrem dahinterher, da ein bisschen dem ganzen Thema Vorschub zu bringen und dafür zu sorgen, dass halt auch Bestandsschutz und irgendwie auch eine Sicherung dieses Kulturorts irgendwie möglich sein wird in Zukunft. Was auch ein Thema ist in der Clubszene, sind die steigenden Preise für den Eintritt. Das ist etwas, was auf jeden Fall noch eine Thematik ist. Also gibt es in Berlin mittlerweile gut und gerne 20, manchmal sogar 25, 30 Euro für einen Clubabend. Allein nur für den Eintritt aus. Ja, ja. Doch, das ist mittlerweile schon
abgefahren,
teurer geworden und hat natürlich auch seine Gründe, weil die DJ-Gagen gestiegen sind, weil natürlich Energiekosten steigen, Getränkepreise und so weiter.
Und vor allem, ich meine, du kannst, wenn du weißt, okay, du hast irgendwie so deutlich höhere Fixkosten, dann ist es natürlich einfach super schwer zu sagen, naja gut, dann rechne ich es halt mal auf die Getränkepreise um, weil was machst du denn, ne? Wenn deine Zielgruppe halt plötzlich auch preissensibler wird und sagt, ja, trinke ich halt nur noch einen Drink, ne? Am Ende zahlst du drauf.
Ja, das ist richtig. Das ist natürlich, es gab natürlich immer schon sowas wie einen vergünstigten Eintritt für Studenten oder solche Sachen. Aber es wurde jetzt, ich war jetzt vor kurzem auf der Nights Conference hier in Berlin, das ist wirklich so ein B2B-Format für die Clubbranche in Europa, eigentlich sogar weltweit oder für das gesamte Nachtleben. Und da wurde zum Beispiel so über sowas wie so dynamische Preismodelle gesprochen, dass man sagt, also es bestimmte, also wenn man bestimmt Nachweis erbringt oder so, ne, Einkommensnachweis oder weiß ich auch vielleicht irgendwie, ne, ich studiere noch oder was auch immer, ich bin in der Ausbildung, dann gibt es ein bestimmtes Kontingent an Tickets, die dann günstiger sind. Ne? Das gibt es ja auch in anderen Branchen irgendwie, um halt irgendwie auch das Ganze wieder ein bisschen zugänglicher und demokratischer zu machen. Das zu sagen, okay, wir wollen ja ein buntes, diverses Publikum haben und wir wollen ja nicht nur die sich alles leisten können oder so, ne? Sondern es geht ja darum, auch eine tolle Mischung im Club zu schaffen und eine tolle Gemeinschaft zu sein und dann ein guter Ort.
Voll.
Und da ist so eine Thematik sicherlich etwas. Die Stadt Antwerpen, die unterstützt das zum Beispiel. Da war ein Speaker dabei, der hat das erzählt. Die machen das tatsächlich, dass sie halt irgendwie bei bestimmten Veranstaltungsformaten auch damit unterstützen, dass die Clubs dann halt dann auch sozusagen, dann, so wie ich das verstanden habe, dann sogar unterstützt werden, wenn sie diese günstigeren Preise anbieten und das dann quasi dann über diesen städtischen Weg dann vielleicht ein Stück weit zurückerstattet bekommen. Einfach um die Kultur möglichst zugänglich für die gesamte Jugend, die gesamten jungen Menschen zu machen.
Zu der du dich auch zählst, natürlich.
Ja, als Berufsjugendlicher, natürlich, klar. Nee, aber also,
Berufsjugendlicher, schön.
Wir werden das auf jeden Fall in diesem Jahr im Auge behalten und wir werden auch sicherlich die ein oder andere Podcast-Folge zu diesem Thema euch als Zuhörenden präsentieren, wo wir mal wirklich gucken wollen, quo war das Clubbing, weil das ist ein total wichtiger Bereich der Hospitality. Und
total,
welche Musiktrends und welche Themen, da gibt es die eine Geschichte, aber auch wie das Ganze konzeptuell und auch wirtschaftlich funktionieren kann, ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Mann, das war ein schöner Schlusssatz. Aber wir haben uns eigentlich was anderes für unseren Schlusssatz überlegt. Wir wollten nämlich mal ein ganz schönes, großes Dankeschön loslassen an euch.
Ja, absolut.
ja, man weiß gar nicht so richtig, wie man anfangen soll. Aber ich glaube, wir hatten auch so ein bisschen vorher diskutiert, die Szene hat es wirklich schwer. Und ich habe heute bei meinem Papa auch drüber gesprochen. Er meinte, als er jung war und mit der Hospitality gearbeitet hat, sagt er, da gab es solche Themen nicht. Also da war das alles deutlich einfacher. Und mit jedem Jahr kommen irgendwie Hürden dazu und es wird echt immer schwieriger. Und ich glaube, da sind ganz viele draußen, die wirklich gerade kämpfen und fighten und einfach so eine Jetzt-erst-recht-Mentalität entwickelt haben. Und ja, wir wollten einfach Danke sagen. Danke, dass ihr diesen Podcast hört. Danke, dass wir euch auch helfen dürfen, weiterzukommen, zu wachsen. Das ist ja auch immer eine unserer Missionen bei den Sip Sessions. Wachstum, wie kann man wachsen? Und ja, danke, dass ihr uns unterstützt und diesen Podcast hört. Danke, dass ihr nicht aufgebt.
Ja, absolut. Also dem kann ich mich absolut nur anschließen. Wir führen ja so viele Gespräche mit Menschen, die Gastronomie machen, die da wirklich Tag für Tag, Abend für Abend in den Betrieben stehen und dafür sorgen, dass Menschen wie wir eine gute Zeit haben. Und da werden schon viele Steine in den Weg gelegt. Es gab viele Dinge, die nicht so ideal gelaufen sind in den letzten Monaten. Wir wollen jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber ihr wisst ja so, wovon wir sprechen. Und es ist also, gute Gastronomie, gute Hospitality zu machen, ist, glaube ich, herausfordernder denn je. Und wir sind einfach super dankbar für alle da draußen, die sich dieser Herausforderung annehmen und uns dann immer wieder aufs Neue inspirieren, begeistern, satt und glücklich machen. Und danke euch.
Ja, vielen Dank.
Mach weiter so.
Und danke für diese wunderschöne Podcast-Folge auch mit dir, Jan-Peter. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Bitte?
Und wir sind sehr gespannt, was ihr an Feedback habt. Gebt uns doch mal ein Feedback. Würdet ihr sagen, die 6 Trends, die wir hier aufgezählt haben, sind wirkliche Trends? Oder habt ihr vielleicht noch was Spannendes auf Lager, was ihr beobachtet habt? Das würde uns wirklich sehr interessieren. Schreibt uns gerne bei Instagram unter joinsip. Da findet ihr den Podcast und die ganze Community von Sip. Und uns interessiert eure Meinung wirklich sehr. Deswegen kommuniziert gerne mit uns. Wir freuen uns über eure Nachrichten.
Absolut. Und wenn ihr Ideen habt für Themen, da müsst ihr unbedingt mal drüber berichten oder mit den Leuten müsst ihr unbedingt mal sprechen. Wir sind für jeden Hinweis natürlich dankbar. Yes. Wir recherchieren natürlich auch kräftig selbst. Aber es ist immer toll, Feedback zu bekommen. Das haben wir auch schon einiges bekommen und auch an der einen oder anderen Stelle immer schon mal verarbeitet. Also super, super gerne. Wir leben alle nur vom Austausch.
So ist es. Und in dem Sinne, euch eine gute Zeit und bis zur nächsten Podcast-Folge.
Macht's gut.
Ciao.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der Sip Community. Wir freuen uns auf dich.